Hier ist CB-Funk, der Computerbase-Podcast. Herzlich willkommen zur 165. Episode mit Jan, aber diesmal nur im Intro, denn unsere Stammhörer werden es mitbekommen haben, vor 2 Wochen ist was schiefgelaufen. Fabian hatte sich in meinem Urlaub Max gegriffen und wollte über Spiele reden, hat er auch getan. Die Aufnahme war am Ende leider nicht vollständig, aber inzwischen, nicht nur auf vielfachen Wunsch von euch, sondern auch, weil die beiden die Episode einfach zu Ende bringen wollten, haben sich beide nochmal zusammengesetzt, haben den Rest eingesprochen und ja, nur das Intro fehlte noch. Das gibt es von mir. Viel Spaß mit dieser planmäßigen, aber jetzt außerplanmäßig veröffentlichten Episode 165 zu den Spielen des Jahres 2026 mit Fabian und Max. Auf geht's.
Ja, Max, Spielejahr 2026. Was war denn dein erster Eindruck, als du davon gehört hast, dass ich dich einplane für diesen Podcast?
Ich musste tatsächlich eine halbe Minute nachdenken, was denn dieses Jahr rausgekommen ist und was noch kommt. Es war irgendwie ziemlich fade, so in der Erinnerung.
Der ersten Erinnerung. Wir haben den Blick zurückgewagt. Ich habe ganz stumpf mal Metacritic geöffnet, geschaut, okay, 2026, was ist erschienen, nach Metascore sortiert. Was sind denn die 90er-Titel, die wir bisher hatten? Es gibt gar keine 90er-Titel. Wir hatten Pokémon Pocopia mit 89, wir hatten Resident Evil Requiem mit 89 und nun gut, klar, jetzt ist der Metascore nicht der Weisheit letzter Schluss, aber ist ja trotzdem erstmal ein guter Einstieg, um zu schauen, was waren denn bisher die großen Namen. Beide knapp an der 90 gescheitert. Einen Joker gibt es aber, Death Stranding 2, was ja genau genommen kein neues Spiel mehr ist, sondern dieses Jahr nur neu auf dem PC portiert wurde. Das hat 91 geschafft auf dem PC. So. Das sind also die Highlights bisher. Was meinst du, Max?
Ja, ziemlich genau das. Die erwartbaren Spiele, die dann entsprechend gut oder solide abliefern. Was so ein bisschen gefehlt hat, ist tatsächlich dieses flashy Spiel, das mehr oder weniger aus dem Nichts kommt und irgendwie überrascht.
Highgard meinst du?
Ja. Highgard war zumindest interessant. Ich meine, sich selbst mit Benzin zu überkippen und anzuzünden, ist vielleicht schmerzhaft anzugucken, aber dann auch irgendwie, also es fällt schwer, dann auf was anderes zu achten.
Hol mich nochmal ab. Wie viele Concords sind ein Highgard?
Ich hab's ausgerechnet. Ich glaube, es waren 5 oder 6.
Echt? So viele?
Ja, es hat 5 Wochen geschafft, oder?
Aber hatte Concord nicht 1,5 oder 2 Wochen? Boah, Mathematik am Ende.
Dann waren es nur 3 oder 4 Concords. Also gut, nach der Metrik ist Highgard wirklich ein strahlender Erfolg gewesen.
Nun gut, Highgard, für die Person, die jetzt gar nicht mehr wissen, was das überhaupt ist, das war dieses komische, seltsam anmutende Hero-Shooter-PvP-Mashup. Nee, Extraction war, glaube ich, auch mit dabei. Irre ich mich? Ich weiß es gar nicht mehr. Das von Geoff Keighley zu den Game Awards letztes Jahr überraschend vorgestellt wurde, wo jeder schon dachte, was zur Hölle ist das? Das wird ein Flop. Und oh Wunder, es wurde dann wenige Wochen später auch ein großer Flop. Ist schon längst wieder Geschichte. Steht das exemplarisch für dieses Spielejahr? Wir hatten ja schon intern diskutiert, wie viele Highguards oder Concords dann eigentlich ein Marathon sein wird, aber da kannst du Entwarnung geben, Max?
Bungie hat mit Marathon was ganz anderes gemacht als diese Leute mit Highguard. Nochmal zurück in die Entwicklung, klar gewusst, was sie machen wollen. Das ist jetzt zwar nicht der Überhit geworden, aber dem Vernehmen nach ein ziemlich guter Shooter. Er holt nur nicht so viele Leute in der Breite ab, weil sein Konzept ein bisschen spezieller ist. Es ist, vielleicht plakativ gesagt, zu hardcore für die Masse.
Also es ist eigentlich ein Shooter, der im Grunde genommen für das Budget und die Größe, die dahinter stehen, den Casual-Markt ansprechen müsste, um perspektivisch überleben und zu können und finanziell lukrativ zu sein. Aber sich eigentlich an eine Nische von Core-Gamern richtet, die wirklich kompetitiv und hart grinden und auch leiden möchten.
Und die sich halt super viel Zeit nehmen, sich durch so einen, weiß ich nicht, zähen Einstieg durchzubeißen, wo sie sich alle Systeme erarbeiten, das ganze Spielprinzip erschließen, die Karten lernen. Also da ist schon eine Einstiegshürde da, bei der man wohl nicht so gut an die Hand genommen wird.
Ja, also du hast es ja angespielt?
Ja.
Und du meinst, es taugt schon als Shooter, wenn man das denn möchte.
Also das Bungie-Gameplay ist mega. Das ist so rundgeschliffen wie sonst wo. Das Spiel sieht richtig gut aus. Das ist atmosphärisch. Das macht schon eine ganze Menge richtig.
Aber
so vom Konzept her, immer wieder neue Runden. Man kann Sachen verlieren. Zwergenshooter halt. Man muss die Karten kennen und so weiter, sich drauf einlassen, Risiken eingehen. Das ist jetzt nicht so das klassische, ich spiele eine halbe Stunde Feierabendspiel.
Gut, jetzt könnte man ja sagen, genau dieses Konzept hat Arkay das ja Ende letzten Jahres vorgemacht, dass es durchaus im Casual-Bereich durchschlagen kann. Aber Marathon ist da, nach dem, was ich vernommen habe, und ich habe es persönlich nicht gespielt, deswegen frage ich dich jetzt, noch mal ein gutes Stück härter.
Ja, es ist nicht der ultra-extreme Hardcore-Shooter, aber es ist schon nicht mehr das, was man mal so casual nebenbei spielen kann. Was ja tatsächlich auch recht bemerkenswert ist für ein Spiel von Bungie mit der Größe, mit dem Budget und mit den Anforderungen, die Sony ja stellt. Bungie soll ja die nächste Cash-Cow bauen. Und dafür betrachtet ist der Start dann zwar jetzt kein Concord und man muss die Lebensdauer vielleicht auch nicht in High Guards messen, aber die Spielerzahlen sind trotzdem nicht so überwältigend gigantisch.
Gut, meinst du, das wäre vielleicht ganz anders gelaufen, wenn wir halt eben nicht Arkay das Ende letzten Jahres gehabt hätten? Also wenn das eine Spiel vor dem anderen erschienen wäre und nicht so herum?
Ich bin mir ganz, ganz spontan, ich bin mir nicht sicher, weil das vielleicht doch andere Zielgruppen sind. Und wenn du Casual-Leute mit so einem Spiel versuchst abzuholen, dann sind die ziemlich schnell verbrannt. Ich glaube, das passt schon so.
Also haben wir eigentlich ja die Situation, dass sich der Entwickler sogar was getraut hat, was man sich im AAA-Segment eigentlich ja nicht mehr, also was ja eigentlich fehl am Platz ist, da zu experimentieren, weil die Stakes einfach too high sind. Also das Risiko, dass wenn da was schief geht, halt eben hunderte Millionen weg sind, das ist zu groß. Deswegen bleibt man ja eigentlich bei einem absoluten Casual-Niveau, also think Ubisoft, aber Bungie hat sich was getraut und es geht nicht so richtig auf.
Naja, zumindest hat man jetzt erstmal ein Spiel mit Charakter und eine Basis. Die Spielerschaft ist stabil. Man kann dann ja irgendwann über bestehende Spieler neue ins Boot holen, die das Onboarding so ein bisschen übernehmen. Man kann die Systeme verfeinern. Das steht ja jetzt erstmal.
Also würdest du es noch nicht abschreiben, sondern du sagst, da ist erstmal jetzt auf einer kleinen Basis viel Potenzial da.
Auf jeden Fall. Und auch so der erste Endgame-Content, von dem, was ich gelesen habe, scheint richtig gut zu sein und die Leute abzuholen.
Die es spielen.
Die es spielen, ja. Ja, also, und das ist vielleicht auch mehr, als man zuletzt von Destiny sagen konnte.
Ja.
Das ja irgendwie mit jedem Add-on versucht hat, verzweifelt wieder irgendwie dauerhaft Spieler zu gewinnen und sich dann immer mehr in Sackgassen manövriert hat, so von dem, was man hört.
Ich glaube, verzweifelt trifft es da schon ganz gut, ja. Und da muss man ganz ehrlich sagen, Marathon macht wirklich nicht den Eindruck, dass es verzweifelt ist. Es macht schon den Eindruck, dass es sehr fokussiert ist und Bungie eigentlich weiß, was sie damit wollen.
Ja, es ist dann halt nur nicht so das gewesen, was ich mir nach den ersten Minuten gewünscht hätte. Atmosphäre, Gameplay, Story möchte ich einfach nur in einem Singleplayer-Shooter sehen, den ich in aller Ruhe spielen kann.
Ja, gut. Ich meine, das ist ich stimme da grundsätzlich mit dir überein. Das Fass ist halt groß, wenn man es aufmachen möchte. Es ist bei mir genau das Gleiche. Wenn ich mir da jetzt anschaue, okay, wir haben hier einen Online-Shooter, einen Extraction-Shooter. Ich sehe eine Season-Pass-Monetarisierung. Ich sehe Grind und FOMO, also dass die Anreize gesetzt werden. Du musst jetzt spielen, sonst verpasst du was. Dann sehe ich noch eine hohe Einstiegshürde. Ich weiß von vornherein, das ist ein Spiel, wenn du da nicht bereit bist, viel Zeit zu investieren, und zwar beständig, dauerhaft, permanent, dann lässt es am besten einfach direkt bleiben und dann ist auch genau das meine Konsequenz. Ich lasse es direkt bleiben.
Und ich glaube, dass das die eigentlich verpasste Chance für Bungie ist. Hätten die 6 bis 10 Stunden richtig coolen Singleplayer-Content gestrickt, wo man schon vielleicht auch ein, zwei Mal diese Online-Karten streift, ein bisschen die Mechaniken einbindet, so dass man da schon mal so ein bisschen reinkommt oder sich damit anfreunden kann, ein bisschen involviert wird, dann wäre vielleicht auch die Chance größer gewesen, im Multiplayer hängen zu bleiben, wenn es den einfach mit dazu gibt.
Du meinst, dem Spiel fehlt eine Call of Duty-Kampagne?
Oh, bitte nicht. Ich möchte schon einen vernünftigen Singleplayer haben. Sowas wie Titanfall 2.
Okay, oh Gott, ja, ich erinnere mich.
Der war
damals,
cool. Der
als, war cool als Shooter noch cool war. Ne?
Ja, damit man so ein bisschen hängen bleibt, schon mal vertraut damit ist, Bock drauf hat, das einfach mal ausprobiert. Da hätte man, glaube ich, die Leute noch viel eher mit abholen können. Zumal das Setting ja auch echt frisch und unverbraucht
ist. Und auch der Artstyle, ne? Also, das ist ja generell viel gewagt, viel aufs Spiel gesetzt. Es lief vielleicht noch glimpflicher und besser, als ich es im Vorfeld erwartet hätte. Das stimmt eigentlich. Wenn ich jetzt darauf zurückblicke, also ich war auch eine der Personen, die gesagt haben, das wird mit hoher Wahrscheinlichkeit das nächste Concord oder Highgard. Und da sind sie ja schon über hinaus. Insofern wäre das Fazit zu Marathon ja vielleicht sogar, dass sie meine Erwartungen oder unsere Erwartungen übertroffen haben.
Ja, und bei allem Wunsch nach einem spektakulären Scheitern, ich meine, das ist ja tatsächlich ja also für Aufmerksamkeitsökonomie grandios. Gut, dass es sowas gibt. Gut, dass sie es so gemacht haben. Und das muss man halt auch einfach festhalten am Ende. Es ist keineswegs die uninspirierte Katastrophe, die einfach nur versucht, irgendwelchen Trends zu folgen.
Das stimmt. Das stimmt. Also insofern.
Und davon, das ist dann ja genau das Problem, an dem Highgard am Ende mehr oder weniger gescheitert ist. Man hat irgendwas gemacht, es sah aus wie der nächste 0815-Shooter und ist damit voll auf die Nase geflogen.
Ja. Voll auf die Nase geflogen. Was wir uns noch rausgeschrieben hatten für das bisherige Jahr, waren Resident Evil, High on Life 2 und Crimson Desert. Welchen möchtest du denn als nächstes abfrühstücken?
Dann lass uns das doch chronologisch machen mit High on Life 2.
Ja, das war dein Wunschtitel für diese Besprechung.
Ich habe ein Fable für diese Art von Spiel, die einfach mit Witzen unter der Gürtellinie bleibt.
Ja, erzähl mir mehr.
Also dem Vernehmen nach hat man sich mit den ganz fiesen Witzen ein bisschen mehr zurückgehalten, ist aber so dem Grundkonzept treu geblieben, das schon High on Life 1 so special gemacht hat. Das war jetzt kein besonders guter Shooter. Der hat sich auch nicht so besonders gut angefühlt dabei. War alles okay, aber jetzt auch nichts, wo man jede Sekunde sich über die Steuerung freut oder über das Momentgeschehen, sondern ein Spiel, das richtig den Finger in die Wunde gelegt hat, freche Sprüche hatte, einfach alles auf die Schippe genommen hat und das relativ hemmungslos und mit interessanten Ideen.
Also quasi
ein Spiel.
Nee, sorry, den Pri.
Also, du konntest tatsächlich in dem Spiel machen, was du wolltest und das Spiel hat darauf reagiert.
Ja, das hört sich ja fast so an wie ein ideales GTA, hör mal. Sorry.
Im Grunde schon, ja. Vor dir steht jemand und sagt, erschieß mich. Du kannst das machen, du kannst es auch lassen. Du kannst in den Zwischensequenzen, glaube ich, mal auf jemanden schießen. Du kannst es auch lassen. Du hast diese Freiheit. Das Spiel reagiert darauf.
Und dann in einem Artstyle und in einer, ja, auch Farbgebung, die, ja, im Grunde genommen, das hatte ich beim ersten High on Life schon das Gefühl, da habe ich ja irgendwelche Substanzen genommen, um diesen Effekt zu erzielen. Ja.
Wobei halt, du spielst das Ding für den Humor und für die nächsten Gags. Nicht, weil zum Beispiel diese ich schwinge mich mit dem Enterhaken durch die Gegendmechanik so gut funktioniert. Davon kriegt man eher Ausschlag. Ja, und das ist halt auch der Grund, warum Teil 2 immer noch funktioniert, weil dieser Humor noch drin ist und das Writing gut ist. Wenn man damit nichts anfangen kann, ist das aber auch ein tatsächliches Spiel mehr oder weniger zum Vergessen. Ja,
okay. Also kein Shooter des Shooter-Gameplays wählen.
Nein.
Ein Horror- und Gruselspiel des Horrors und Grusels wählen, wäre aber dieses Mal Resident Evil geworden. Denn, ich habe es eben schon angesprochen, Metascore 89, knapp an der 90 gescheitert, oh nein, oh nein. Trotzdem ein sehr gutes Resident Evil geworden, dem allgemeinen Vernehmen nach. Ich hatte ja letztes Jahr auf der Gamescom schon die Chance, das anzuspielen. Hat mir sehr gefallen. Interessanterweise, weil ich vorher noch nie in Resident Evil gespielt hatte, aber ich fand die Atmosphäre echt, also was heißt sehr gefallen, aber ich fand es einfach für das, was es sein wollte, sehr gut gemacht. Es hat das, was zielen sollte, also dass ich mich da beklemmt fühle, dass ich mich geängstigt fühle, dass ich das Gefühl habe, da bedroht mich was und es kann von überall kommen. Oder dass ich mich ja, wenn man so möchte, allein gefühlt habe und hilflos gefühlt habe in diesem Level. Das war sehr gut umgesetzt, sowohl Gameplay-Mechanik als auch von der Inszenierung her, über Grafik, über das Sounddesign, über die Lichtstimmung. Dementsprechend habe ich gehofft, hey, wenn das ein gutes Spiel wird, dann schaust du dir das mal an. Habe ich mir auch vorgenommen, kam es jetzt noch nicht zu, aber das wäre eines der Spiele aus diesem Jahr oder wenn man so möchte, vielleicht sogar das einzige Spiel aus diesem Jahr bisher, das bei mir auf dem Pile of Shame gelandet ist und vielleicht sogar etwas weiter oben eingeordnet wurde.
Es wirkt tatsächlich so wie eines der überzeugendsten Resis der letzten Jahre.
Und du sprichst aus Erfahrung, du hast hier gespielt. Ich bin ja Neuling.
Ja, wobei auch nicht alle 7 und 8 liegen noch auf dem Pile of Shame. Das letzte, was ich gespielt habe, waren die überzeugenden Remakes.
Okay, ja.
Deswegen kann ich dir jetzt auch keine Ersthand-Erfahrung zu Teil 9 geben. Möchte ich auch noch spielen, aber irgendwann.
Ja, hoffen wir mal, dass das irgendwann bei Requiem bei mir nicht noch ins nächste Jahr wieder verschoben wird. Denn ich habe eigentlich echt Bock drauf. Also ich meine, ich habe auch den Test bei Wolfgang natürlich verschlungen. Grafisch taugt das Spiel ja auch einiges, zumal es ja mit Features gerade zu überladen ist. Das heißt, auch allein schon aus der Perspektive, wenn man was für Computergrafik übrig hat, allein aus der Perspektive freut mich das Ganze. Zumal die Grafik in dem Fall halt wirklich, das war halt das Schöne. Ich weiß nicht, ob das eben rübergekommen ist, aber ich fand es halt so schön, wie sie die Lichtstimmung, die halt eben da mit Raytracing möglich ist, beispielsweise tatsächlich auch mal nutzen, um dem Spiel einen Ausdruck zu verleihen, der ins Gameplay und in die Atmosphäre und in das gefühlte Erleben des Spiels übergeht. Also das ist nicht, sieht nicht nur hübsch aus, sondern es wirkt tatsächlich darüber, dass die Lichtstimmung so bedrohlich gestaltet werden kann und ne, dass man eine Lampe zum Wackeln bringen kann und dann flackert halt der ganze Raum und das ist, ja, hört sich jetzt übertrieben an, aber es hat sehr gut funktioniert. Und wenn das nicht so verzahnt, also wenn die Grafik so nah mit dem Erleben des Spiels tatsächlich verzahnt ist und nicht nur eine Kulisse ist, dann finde ich das sehr interessant. Und das hat das Spiel nach meinem ersten Eindruck zufolge und nach dem Test zufolge und nach den Eindrücken aller anderen Leute, die das hier bewertet haben, sehr gut geschafft.
Das sind dann auch diese kleinen Dinge, die ein Spiel wirklich großartig werden lassen, an die man sich zurückerinnert.
Ja, also ich erinnere mich, wie gesagt, immer noch sehr lebhaft an sich. Es ist Gamescom, ne? Das ist über ein halbes Jahr her, aber also keine andere Demo, die ich da gespielt habe, ist mir so hängen geblieben, wenn ich jetzt drüber nachdenke, ja, wie die zu Resident Evil.
Und zur einzigartigen Optik trägt sicherlich auch bei, dass es mal nicht die Unreal Engine 5 nutzt. Ja, also man kann die Spiele ja durchaus daran erkennen.
Finde ich immer ein bisschen zu nicht weit genug, denn würdest du bei einem Fortnite sofort erkennen, dass es die Unreal Engine 5 ist? Aber ich weiß, was du meinst. Also,
natürlich nicht in jedem Fall, aber häufig sehen sich die Spiele dann im Stil oder in der Farbgebung doch nicht so unähnlich.
Das ist halt Fotorealismus. Also. Wenn das Ziel dasselbe ist, dann ist die Umsetzung, nähert sich dann dem Ganzen auch immer weiter an. Aber ja, ich weiß, worauf du hinaus bist. Umso schöner, dass wir...
Halten wir fest, es wird Zeit für ein neues Crysis.
Oh nein. Crimson Desert hast du mir hier noch aufgeschrieben in unsere Liste. Erzähl mal.
Jo. Ach, das ist irgendwie ein Rollenspiel, das es so fast gar nicht mehr geben dürfte. Open World und irgendwie haben die Entwickler alle Systeme eingebaut, die es so gibt und die sie irgendwo anders gefunden haben, in einem riesigen Spiel. Story ist wohl richtig nutzlos und sinnlos. Ja, aber der Rest so, also entdecken, erkunden, einfach irgendwelche Dinge machen, ziemlich gut. Vorausgesetzt, die Entwickler beheben irgendwann die Steuerung. Die ist wohl vor allem mit Tastatur okay und mit dem Gamepad komplett überfordert noch und schlecht erklärt. Genau wie viele Mechaniken. Also, ja, gutes Spiel vermutlich, aber es kriselt noch an ziemlich vielen Ecken, fehlt Feinschliff.
Wenn wir jetzt mal annehmen, dass dieser Feinschliff kommt, ne, die Entwickler da fleißig nachbessern und auch die grafischen Patzer noch fixen. Ich meine, es hat eine sehr, sehr hübsche Grafik. Es gab teilweise noch ein paar Problemchen im Test, aber auch wenn die ausgeräumt werden, dann hätten wir ja plötzlich ein sehr, sehr hübsches, sehr, sehr umfangreiches Rollenspiel. Was würdest du denn sagen für die Fans, welcher bekannten PC-Rollenspielreihe wäre das ein Blick wert? Habe ich dich jetzt so richtig kalt erwischt?
Ja, jetzt hast du mich kalt erwischt. Naja, vermutlich nicht von The Witcher. Ich würde dann tendenziell vielleicht eher in Richtung Skyrim gehen. Mhm. Wobei so richtig rollenspielig ist es nicht. Es ist ja mehr ein Action-Abenteuer mit ziemlich vielen Mechaniken on top.
Ja, also wir haben ein Action-Abenteuer mit Rollenspielelementen. Die Rollenspielelemente, die ein Jahrzehnt lang alle Shooter verseucht haben.
Ja, insofern haue ich mal eher einen raus und sage mehr so Richtung Assassin's Creed-Fans. Oh,
okay, jetzt hast du mein Interesse erfolgreich abgewürgt.
Die ein gutes Assassin's Creed.
Oh, okay.
Nein, also halt riesige Karte, ziemlich viel zu tun. Man muss sich selbst beschäftigen, selber Abenteuer erleben. Das Spiel erzählt Geschichten halt so aus dem Moment.
Aber das geht ja schon wieder in die Bethesda-Richtung eigentlich. Also.
Ja, irgendwie schon. Ja.
Okay.
Ja, so ein bisschen in die Bethesda-Richtung, ein bisschen in die Ubisoft-Richtung, ein bisschen in diese Survival-Genre-Richtung.
Also wir können jetzt natürlich sagen, da hat jemand Starfield und Assassin's Creed Shadows gepaart, aber dann ist es halt aus, ne? Also das war's.
Ja, das könnte aber vielleicht tatsächlich auch noch ganz gut hinkommen.
Okay.
Und ja, und wer das Spiel nicht mag, dem kann man dann einfach sagen, man spielt es nicht falsch.
Ja, jetzt sind wir komischerweise überraschend bei Starfield gelandet. Nehmen wir das auch noch kurz mit als Schmankerl. Das hat ja jetzt tatsächlich, wir sind beide überrascht, dass es noch lebt, dass es sich noch für Bethesda gelohnt hat, oder für Microsoft, wenn man so möchte, da ein DLC auf den Markt zu bringen. Der ist jetzt erschienen, zusammen mit einem relativ großen Update. Ich habe mir, das habe ich dir eben schon erzählt, jetzt haue ich es auch noch hier raus, ich habe mir über Monate, über Jahre hinweg den Spaß gemacht, seit Release dieses Spiels, wo ich ja relativ häufig zu dem aktuellen Wertungsübersicht auf Steam berichtet habe zu Starfield, weil das halt immer schlechter wurde. Und ja, das war dann ein Stück weit Ragebait, aber ich habe es sehr genossen, darüber zu berichten. Zumal ich das Spiel auch tatsächlich selber 60 Stunden gespielt habe, wo du mir noch abgeraten hast, ich sollte das nicht erwähnen, weil das mir nicht gut steht. Jetzt habe ich es getan. Jedenfalls wollte ich darauf hinaus. Ich bin jeden Monat hingegangen und habe geschaut, okay, sind denn jetzt eigentlich die kürzlichen Rezensionen auf Steam, also die letzten 30 Tage, sind die jetzt immer noch schlechter als der Gesamtschnitt bei Starfield? Das war ja so, dass das Spiel, glaube ich, sogar mit 80 gestartet ist auf Steam, weil der Hype erstmal wirklich groß war. Da kamen so viele gute Rezensionen rein und dann in den Wochen und Monaten und Jahren darauf wurde dieser Schnitt immer weiter runtergezogen, bis er dann irgendwann im 50er-Bereich ankam. Also es ist nicht unter die 50 gefallen, aber es war dann bei 2, 3, 54. Und ich wollte eigentlich, deswegen habe ich immer drauf geschaut, ich wollte eine News bringen, sobald die kürzlichen Rezensionen endlich besser sind als der Schnitt. Also sobald quasi das Tal erreicht ist und es wieder aufwärts geht. Ich habe es jetzt verpasst, weil ich die letzten Monate nicht mehr drauf geschaut habe. Aber jetzt kann man berichten, währenddessen das Spiel insgesamt bei, glaube ich, 54 steht, sind die kürzlichen Rezensionen jetzt bei 64, 68 sogar. Das heißt, entweder das Update gestern, vorgestern und der DLC, die haben sehr viel geholfen oder es hat sich da schon in den letzten Wochen, Monaten was konsolidiert. Aber es kann jetzt nur noch bergauf gehen für Starfield.
Wir wissen ja letztlich auch nicht, wie die Spielerzahlen so im Game Pass aussehen, was darüber kommt und was sich dann für Microsoft am Ende lohnt. Das Update war auf jeden Fall mehr Richtung Fans gedacht. Die genau das mögen, was Starfield bietet, so wie du ja 60 Stunden Spaß damit hattest.
Da würde ich jetzt nicht meine Unterschrift drunter setzen.
Es hat dich 60 Stunden an einen Stuhl gefesselt und gezwungen, dich zu spielen.
Ich glaube, es ist ein viel zu großer Teil dieser Zeit ging wirklich in diesem Schiffseditor verloren. Aber
der ist ja jetzt ausgebaut worden, also bekommst du genau das, was dich so gefesselt
hat. Ja, vor 2,5 Jahren, also für mich ist es vorbei, so. Ja. Aber an sich kann man sich ja darüber freuen, dass es Singleplayer-Spiele gibt, die so lange leben und so lange gepflegt werden. Und wer weiß, was da noch kommt. Denn ich kann es zwar auch nicht fassen, aber es ist ja noch ein weiteres DLC angekündigt. Oder habe ich das falsch verstanden?
Nee, es müsste jetzt nach Terra Nomada noch einer kommen.
Verrückt.
Wir hatten ja nur diesen ersten kleinen Story-DLC, der dafür ja auch ziemlich zerrissen worden ist. Jetzt kommt ein bisschen größerer Happen und wie bei Bethesda üblich, müsste dann noch ein zweiter großer kommen.
Ja. Es lebt.
zumindest bis der Skyrim-Nachfolger dafür sorgt, dass alle Leute wechseln.
Über den werden wir aber im Laufe des Podcasts nicht sprechen, denn wir beschränken uns ja auf das Jahr 2026. Was steht uns da noch bevor?
Da geht es am 27. Mai erstmal weiter mit 007 First Light. Ja.
Interessanterweise wirklich das nächste große Spiel, das ein Release-Datum hat, wenn man da chronologisch durchgehen möchte. Ich habe das auf der Gamescom angespielt, ja, so wie Requiem, es ist nicht ganz so hart hängen geblieben. Wobei, nee, stimmt, das habe ich gelogen, ich habe es ja gar nicht selber angespielt, deswegen ist es nicht so gut hängen geblieben. Ich habe ja nur geschaut, wie ein Studiomitarbeiter es angespielt hat vor meinen Augen und durfte dann Fragen dazu stellen. Die Erwartungshaltung ist ja, das ist jetzt ein Hitman mit 007-Skin.
Ja, für den Casual-Markt. Hitman ist ja schon wieder ein ziemlich spezielles Spiel. Karten erspähen, Laufwege erkunden, gucken, was wann in welcher zeitlichen Reihenfolge passiert. Da muss man sich ja schon mit auseinandersetzen, um das richtig gut hinzukriegen. Oder überhaupt hinzukriegen.
Ja, was dann während dieses Gamescom-Termins damals schon deutlich wurde, so einfach ist es nicht. Also es soll nicht eindeutig verschiedene Level geben, die nacheinander abgestrüftigt werden und wenig miteinander zu tun haben, sondern es soll schon eine lineare Erzählung werden, von vorne bis hinten. Natürlich mit vielen Schauplätzen, aber halt eben in einem, ja, wenn man so möchte, Schlauchkorsett. Also man beginnt in einem großen Schlauch und dieser Schlauch, der wird dann manchmal sehr, sehr weit und dann eröffnet sich quasi ein Hitman-Level vor einem, wo man verschiedenste Wege an die Hand bekommt, zum Ziel zu finden. Das wird dann aber am Ende wieder zusammengeführt, dieses größere Areal, und geht in den nächsten Schlauch über. Und das kann dann beispielsweise eine Verfolgungsjagd sein, oder es kann wirklich mal kurz ein Schlauch-Shooter-Level sein, oder vielleicht hat man jetzt plötzlich eine Szene in einem Flugzeug, das offensichtlich nicht so groß ist, dass man da ein riesiges Areal draus machen kann, sondern man muss sich halt relativ schlauchförmig zum Cockpit vorarbeiten. Und dieses Konzept, das kleines Schlauchareal, großes offenes Areal wird wieder zusammengeführt, soll eine Abenteuergeschichte erzählen, die sich halt eben ja um eine der ersten Missionen des noch jungen James Bond dreht, der gar nicht frei töten darf, sondern das auch nicht in den Schlauchleveln dann eventuell mal oder das anfordern muss, dass er jemanden töten darf, sondern weil er ja noch nicht die doppelte Null hat. Dann aber natürlich angereichert mit all den Gadgets, die ein James Bond halt eben hat, und natürlich auch mit den, also es wird da auch Bond Girls geben. Und all den anderen Charakteren, die man natürlich mit einem James Bond verbindet. Also es wird, denke ich, auf jeden Fall ein interessantes Spiel für alle, die eben einfach in dieser Marke drin sind, was ich persönlich jetzt gar nicht unbedingt pinne, aber ich habe trotzdem die Hoffnung, dass es ein interessantes Spiel wird, denn was mir hier mal sehr gut gefällt, ist, wenn ich irgendwie Parallelen zu einem Uncharted ziehen kann. Und ich glaube, von der generellen Struktur, die ich da eben geschildert habe, könnte das so eine Art Uncharted-artiges Spiel werden. Vielleicht ist das komplettes Wunschdenken und es wird ein Uncharted auf Wish bestellt, aber das, was ich gesehen habe, hat zumindest mal das Interesse geweckt, dass ich mir das nochmal anschauen möchte, auf jeden Fall, wenn es rauskommt.
So ein Schleichchartet würde tatsächlich, glaube ich, auch mal eine ganz erfrischende Abwechslung sein. Wenn man das mit ein bisschen mehr Freiheit so kombiniert, die man so in den Hitman-Spielen hat, verschiedene Lösungswege in den größeren Bereichen, dann könnte das richtig, richtig gut zünden.
Ja, also ich meine, das letzte Spiel, das mich so an Uncharted erinnert hat, war halt Indiana Jones und der große Kreis. Da hatte ich genau die gleiche Hoffnung im Endeffekt, bevor es rauskam. Das hat sich dann bestätigt. Es war ein tolles Spiel. Auch für jemanden, der eigentlich mit Indiana Jones nichts persönlich verbindet. Also es hätte für mich jede beliebige Marke sein können. Hier ist es jetzt im Endeffekt die gleiche Geschichte. Ich hoffe natürlich, dass es genauso ausgeht. Und auch ein tolles Spiel wird.
die Vorzeichen stehen dafür ja eigentlich schon mal ganz gut.
Denn die Hitman-Entwickler wissen ja eigentlich, was sie machen, wenn sie so ein,
Ja, wenn sie die Balance hinkriegen, das muss ja auch gar nicht so ultra komplex sein wie ein Hitman. Es reicht ja nur, wenn man sich halt total smart fühlt, weil man irgendwie eine schöne Lösung gefunden hat. Genau. Entscheidend ist ja nicht, dass es tatsächlich irgendwas super 4D-Schachmäßiges gewesen ist.
Ja, und vielleicht abschließend auch nochmal angemerkt, grafisch sieht es auch hübsch aus und es wird doch Nvidia ist Partner. Ne? Also man hat DLSS 4 mit MFG an Bord und das taugt schon was grafisch. Also schöne Inszenierung hilft so einem Spiel natürlich auch immer ungemein.
Confirmed. Computer-based Gaming ist absolut
oberflächlich. Oh nein.
Hauptsache, es sieht gut aus, Fabian.
Also besser, es sieht gut aus, als es sieht schlecht aus. Ne? Also wenn man jetzt nur sagen könnte, es sieht unschön aus, dann wäre das ja zumindest kein positives Merkmal, sich darauf freuen zu können. Ne? Also es ist eine Sache schon mal richtig gemacht.
Stimmig reicht schon.
Gut. Im Mai ist es soweit, 27. Mai. Soweit ist es nicht mehr hin. Ich freue mich, wie gesagt, drauf. Danach kommt direkt ein Spiel, auf das du dich freust. Nee, Moment, das kommt sogar davor, am 19. Mai. Was hier ist in unserer Liste, ist es verrutscht. Aber Forza Horizon 6, du freust dich drauf. Warum?
Weil Forza Horizon unglaublich cool ist. so die Mischung, ja, gut, ich kann was mit Autos anfangen, aber es ist halt die Möglichkeit, irgendein Land zu erkunden, das cool aussieht, völlig andere Kultur kennenzulernen, kleine Geschichten rund um Autos mit drin, viel Freiheit, coole Musiksender dabei. Das ist einfach eine richtig fesselnde Mischung. Und der letzte Teil ist ein paar Jahre alt. Da kann man eigentlich mal wieder was Neues von spielen. Und die Entwickler wissen, was sie tun. Die machen das nicht erst seit gestern. Angekündigt ist auch nichts wirklich groundbreaking Neues. Also ein bisschen mehr von diesen Social-Aktivitäten, die da mit drin sind, gemeinsame Ausfahrten, andere Spieler treffen, irgendwie so ein eigenes Haus gestalten, ausbauen. Also so als Live-Sim-mäßig.
Bisschen mehr.
Das ist alles nichts weltbewegend.
Bisschen mehr Metaprogression, Neues. So wie ich es mitbekommen habe, oder nicht? Also ich dachte, die Prämisse wäre doch, dass man jetzt quasi als Tourist startet in Japan und eigentlich gar nicht in dieser Racing-Szene drin ist und sich da erst reinarbeiten muss.
Ja, und dann immer mehr im Ansehen steigt, weil Japan ja ein relativ fremdes Land ist, mit dem man oder mit dessen Besonderheiten man als Europäer oder Amerikaner nicht so viel anfangen kann.
Und was ich jetzt eben interessant fand, du hast den Aspekt Kultur angesprochen. Das ist natürlich, also die allerwenigsten Leute werden wahrscheinlich in einem Rennspiel Kulturunterricht suchen. Finde ich jetzt aber gerade am interessantesten. Meinst du denn, das schafft es wirklich? Also das ist ein geeignetes Medium, um Leuten die japanische Kultur näher zu bringen?
Naja, es ist halt eine Frage der Erwartung. Du kriegst keinen Reiseführer, du kriegst keine Doku. Aber du kriegst schon mal irgendwie so einen Eindruck von dem Land oder von gewissen Besonderheiten. Das wird mehr über so eine emotionale Vermittlung leben, auf hinauslaufen oder von bestimmten so Postkartenmomenten leben.
Okay.
So ein Gefühl für die Ästhetik der Kultur, vielleicht der Musik, auch der Einstellung gegenüber Autos. Japanische Tuning-Szene ist, glaube ich, ziemlich speziell. Irgendwas mit Spoiler, die so groß sind wie das Auto. Ja, und allein dafür bin ich super neugierig und gespannt drauf, was sie machen.
Ja, also ich glaube, gameplay-mäßig also, muss man da auch nicht wirklich was viel zu sagen. Die Leute, die den Horizon gespielt haben, ich glaube, die werden genau wissen, was sie erwartet und das auch entsprechend schätzen, denn 5 Spiele waren eigentlich 5 Erfolge in der Reihe.
Ja, und es ist halt eine super Mischung aus komplett Arcade und Realismus. Fühlt sich alles realistisch an, fährt sich alles unterschiedlich, aber nicht so, dass man jetzt ein Lenkrad bräuchte. Kommt auf dem Controller gut rüber. Wunderbares Couchspiel.
Macht einfach Laune, wenn man sich für Autos begeistern kann, dann macht's einfach Laune.
Ja, und eigentlich kann das nicht. Ist das so ein Spiel, wo ich sagen würde, das kann nicht schief gehen?
Ja.
Also entweder wird das extrem gut oder es wird gut, aber es wird auf gar keinen Fall eine Lebensdauer von einem Highguard haben.
Nee. Sehe ich auch nicht. Also mindestens gut, denke ich auch. Die wissen, was sie machen. Weniger zuversichtlich zeigst du dich, glaube ich, beim nächsten Spiel auf unserer Liste, wenn wir chronologisch durchgehen.
Gothic 1 im Remake erscheint am 5. Juni, ist auch seit gestern vorbestellbar für 50 Euro. Würdest du in diesem Podcast hier jetzt exklusiv die Empfehlung rausgeben, dass man diesem Angebot dringend nachkommen sollte?
In diesem Podcast würde ich generell jedem dazu raten, jedes Spiel vorzubestellen. Das ist immer eine gute Idee.
Sind ja knappe.
Dann kann man das nämlich 0,3 Sekunden früher spielen als alle anderen. Das sind
knappe digitale Güter. Vielleicht ist es aus, bis es erscheint. Vielleicht kriegt man keins mehr ab.
Ja, und was soll man dann spielen? Ja, das muss bestimmt auch durch diese Straße im Iran, das Spiel.
Oh nein.
Ja.
Gut.
Oder der Peace President befriedet plötzlich VHQ Nordic. Wir wissen es nicht. Abgesehen davon, es ist halt ein Spiel von THQ Nordic und deswegen muss man dann mal gucken, wie sich das am Ende spielt. Die machen jetzt ja nicht die AAA-Qualität und Liga.
Sie haben halt auch ein neues Studio gegründet, das sich darum kümmert. Ne? Also das ist ja jetzt nicht so, dass da Piranha Bytes sich gedacht hat, wir weisen nochmal die Ehre, sondern da wurde ein neues Studio hochgezogen, nur um dieses Remake in der Unreal Engine 5 umzusetzen.
Aber ganz ehrlich, das finde ich gut, weil Piranha Bytes hat ja jahrelang im Grunde immer nur Gothic gemacht. Aus Gothic wurde Risen und dann haben sie Ilex gemacht und das war im Grunde immer das gleiche Spiel. Und man hat dem dann ja irgendwann schon angemerkt, dass das Grundprinzip schon ziemlich gealtert ist. Auch wenn es jetzt keine schlechten Spiele war. Ilex ist immer noch ein gutes Rollenspiel, aber es ist halt eins mit Mechaniken, die funktionieren.
Gut.
Aber jetzt nicht so in Entzücken versetzen. Und gerade bei Gothic 1, wenn man das heute noch spielt, das Kampfsystem ist super ätzend. Es ist alles recht hölzern, obwohl es damals ja wegweisend war, so eine simulierte Welt mit Leuten, die ihren Tagesablauf haben. Das heißt, das jetzt nochmal komplett neu zu denken als Remake ist dringend geboten. Und da ist ein frischer Blick vielleicht echt gar nicht schlecht. Die Demo war jetzt, also zumindest die vor 2 oder 3 Jahren, war auch gar nicht so schlecht.
25, also das war Anfang 25, ist ein Jahr her oder nicht mit der Demo? Anfang 25, ja.
War das die erste oder gab es noch eine zweite? Weil die haben, meine ich, nach der Demo ziemlich neu angesetzt, oder?
Also nee, das ist, soweit ich weiß, gab es eine Demo, die erschien Anfang 25 und das Feedback war erstmal so, ja, ist jetzt nicht so geil, aber macht bitte mal trotzdem weiter.
Ja, die Anzeichen waren dann aber schon positiver in der Weiterentwicklung. Da muss man jetzt gucken, ob sie das Ding auch über die Ziellinie getragen haben.
Also es gab wohl noch mal eine leichte Verlängerung, weil das angekündigt war für Anfang 26. Der Juni ist dann ja jetzt nicht mehr Anfang und das heißt, es wurde noch kein konkreter Termin genannt, weswegen eine Verschiebung da relativ einfach möglich war, aber sie haben sich noch mal ein bisschen mehr Zeit genommen oder gelassen, was ja per se nichts Schlechtes heißen muss. Was mir auffällt, wenn ich mir das Spiel jetzt anschaue, wir haben ja eben darüber gesprochen, dass Unreal Engine 5 immer gleich aussieht, also zumindest hast du diese These in den Raum gestellt. Ich finde interessanterweise, wenn ich mir das anschaue, die Screenshots, es wirkt wie ein altes Spiel, ein sehr altes Spiel, aus der Perspektive heraus, dass es alles so grau und beige ist, also so die Farben fehlen mir. Es wirkt so stumm, was die Farbgebung angeht. Und diesen Grau- oder Beige-Filter, den hatte man damals ja, also damals, sage ich jetzt, vor 15 bis 20 Jahren, also Spiele, die ich eigentlich nur als Retro kenne, weil ich aber zu jung war, um die zu ihrer Höhe zum Release zu spielen. Aber es ist genau das, als ich das erste Mal Assassin's Creed 2 gespielt habe, habe ich mir gedacht, warum ist denn das so grau? Das ist so beige im Vergleich zu den neuen Assassin's Creeds, die damals dann noch irgendwie waren, Black Flag beispielsweise. Und genau das Gefühl habe ich jetzt auch wieder, wenn ich mir die Bilder anschaue. Warum ist denn das so grau, so beige, so farblos?
Ja, ich sehe da vor allem ein Spiel, das nicht so furchtbar übersättigt und knallig ist.
Das wäre die andere Perspektive, ja.
Ja, das ein bisschen, düsterer oder realistischer ist. Und das ist Gothic ja auch gewesen. Du bist halt in dieser Minenkolonie eingesperrt und letztlich bist du der Sklave, der für den König das Erz abbauen soll. Das ist ja nicht so der Happy Place.
Das heißt, dass es depressiv aussieht auf den Bildern, das ist Programm.
Ja, ich meine, manche Leute stehen auf Ketten, aber die meisten wünschen sich dann doch woanders zu sein.
Okay. Ja, also Ich bin ja halt komplett Außenstehender, also überhaupt kein Stakeholder in irgendeiner Art und Weise. Mir sagt das alles, also mich berührt das alles überhaupt gar nicht. Insofern kann ich auch einfach als Außenstehender mehr oder weniger gespannt beobachten, was passiert. Wenn du meinst, es könnte eigentlich ganz gut werden, dann ja, werde ich das vielleicht auch weiter beobachten.
Ja, man muss gucken, was die Entwickler letztlich abliefern und aus dem Feedback gemacht haben. Aber sie haben es ja eingeholt und sie wissen dann ja auch ungefähr, was man erwartet, wo es hingehen soll. Könnte klappen.
Also ich denke halt mal, die Zielsetzung des Ganzen oder das Best-Case-Szenario wäre halt, dass es so einschlägt wie das Oblivion-Remake in der Unreal Engine 5. Also da würde ich jetzt als Außenstehender meine Parallelen hinziehen.
Ich hätte gern sowas wie das Resident Evil 4 Remake. Etwas, das sich so anfühlt wie das Original in der Erinnerung, aber eigentlich ein modernes Spiel ist. Okay. Da darf man dann echt gerne neu denken.
So, jetzt verlassen wir die Vergangenheit gleich im doppelten Sinne, denn wir lassen sowohl die vergangenen Spiele des Jahres 2026 jetzt hinter uns und zum anderen sind wir jetzt hier auch wieder in unserer neuen Gegenwart angekommen. Eine Woche drauf. Glücklicherweise ist die Zukunft noch in etwa die gleiche. Wir reden also über die Themen, die wir auch letzte Woche schon, naja, gesprochen haben, es aber nicht aufgezeichnet haben. Und angefangen haben wir, und das ist auch diesmal wieder unser Plan, und es mag ja vielleicht sogar eine glückliche Fügung des Schicksals sein, über GTA. GTA 6 hat nämlich, das ist der Unterschied zu den Spielen, über die wir danach noch reden wollen, einen, naja, groben Release-Termin im November 2026 soll es erscheinen. Und was die Marke GTA angeht, haben wir ja durch, ja, unfreiwillig, wenn wir so möchten, zumindest aus Rockstars Perspektive, über den Leak der vergangenen Woche ein paar neue Zahlen bekommen, mit denen wir diese Debatte hier untermauern können. Und da freust du dich ganz besonders drüber, Max.
Weil es mal super spannend zu sehen ist, wie so ein großes Spiel eigentlich funktioniert und was es an Geld abwirft. Das verrät nämlich viel über die Prioritäten bei den Publishern.
Also jetzt noch konkret bezogen auf GTA 5, aber ich denke, wir beide erwarten, dass GTA 6 nicht nur auf dem Papier eine Fortsetzung zu GTA 5 werden soll, sondern auch in seiner Monetarisierung, in dem, was es Rockstar eben einspielen wird. Und da sind die Ziele dann ja entsprechend hochgesteckt.
Genau, aus dem Hack konnte man entnehmen, dass GTA Online so im Jahresschnitt zwischen, ich glaube, April 25 aufwärts gerechnet ungefähr 1,15 Millionen Euro pro Tag umgesetzt hat. Also gut 430 Millionen Euro im Jahr oder fast 500 Millionen Dollar für ein Spiel, das 13 Jahre alt ist.
Das ist eine Hausnummer.
Das ist eine riesige Hausnummer. Das ist mehr als Star Citizen.
Also haben wir hier das einzige wahre Quad-AAA-Game schon in der Vergangenheit gehabt mit GTA 5.
Im Prinzip. Und das heißt auch, dass ein Nachfolger das Ganze halt nochmal in größer machen soll und muss. Sonst lohnt
das
sich
ja genau. Nicht. Also die Opportunitätskosten sind ja klar. Ne? Also wenn Rockstar Games jetzt das letzte Jahrzehnt an einem Nachfolger gearbeitet hat, das letzte halbe Jahrzehnt in Full Production, dann hat das ordentlich Geld gekostet, Geld, das Entwicklungsressourcen, die man nicht in GTA 5 stecken konnte. Und das kann man sich wirtschaftlich nur damit rechtfertigen, dass GTA 6 deutlich über dieser 1 Million Euro am Tag liegen wird. Auch langfristig. Das sollte das Ziel
genau,
sein.
Genau, langfristig. Ja, und das heißt auch für die Entwicklung von GTA 6, dass es vermutlich wieder keine Singleplayer-DLCs geben wird, sondern dass der Fokus nach Release auf dem Online-Part liegt.
Noch stärker wahrscheinlich, als es bei GTA 5 sich dann langsam durchgesetzt hat.
Davon ist halt immer auszugehen. Sonst wird sich ja auch ein Nachfolger nur so bedingt lohnen. Singleplayer hat dann wieder die große Rolle, noch mehr Leute ins Spiel zu holen und für den Online-Modus zu begeistern.
Ist quasi die werbeträchtige, marketingträchtige Dreingabe, um das Spiel, um den Online-Modus bewerben zu können, an den Mann zu bringen.
Ja, so wie das ganz früher mit Shootern war, da hat man ja auch teilweise einfach auf den Multiplayer-Maps noch eine Kampagne angesiedelt. Ja, das, oder halt mit der Kampagne so ein bisschen Werbung auch für den Multiplayer gemacht.
Also der Zyniker in mir stimmt ihm auf jeden Fall zu. Genau so wird es laufen.
Ja, also ist auch klar, wie das Spiel ausgerichtet sein wird und wie es dann weitergeht. Was ja nicht heißt, dass dann die Leute plötzlich ihr Geld in den Online-Modus stecken. Es waren ja nur, ich glaube, 3,9% aller Spieler, die überhaupt gezahlt haben.
Gut, da kann man jetzt natürlich ein Fass aufmachen. Wir wissen ja von vielen anderen Online-Games, monetarisierten Online-Spielen, Service-Games, dass im Endeffekt die Umsätze, die ganze Strategie darauf hinauszielt, dass Umsätze durch sogenannte Wale, Whales, zustande kommen. Das heißt, es gibt einen kleinen Teil der Spieler, der zahlt was, und davon nochmal einen kleinen Teil der Spieler, für den Geld überhaupt keine Rolle spielt. Also zumindest in der Außenwahrnehmung.
Ja, und die muss man einfangen und für die muss das Spiel gut sein. Heißt ja in der weiteren Folge auch, wenn man 500 Millionen pro Jahr Umsatz knacken möchte, und das ist ja gerade bei einem neuen Spiel ja realistisch, GTA Online geht ja mehr auf das Ende seiner Lebenszeit zu, dann muss man das Ganze auf Nummer sicher spielen. Dann kann man keine allzu großen kreativen Risiken eingehen.
Und da sind wir schon bei dem, was wir inhaltlich generell von GTA 6 erwarten. Wir haben ja schon bei GTA 5 nicht mehr das Maß an Polarisierung vielleicht erlebt, an schwarzem Humor erlebt, an Grenzüberschreitungen erlebt, wie wir das von früheren Rockstar-Games vielleicht kennen. Und dieses Abschleifen, ja, das wird sich dann fortsetzen, schätzen wir.
Ja, was heißt Grenzüberschreitungen? Diese Folterszene war ja damals durchaus und auch zu Recht ein Aufschrei. Mhm. Aber nicht so sehr, weil sie brutal war, sondern weil sie einfach auch irgendwie keinen Sinn hatte im ganzen Spiel. Die ist ja nicht künstlerisch irgendwie aufgeladen oder verwertet worden. Sie war halt mehr so aus Schockgründen.
Sie war da, um da zu sein, aber nicht, weil sie es in der Story organisch ergeben hätte. Ja.
Genau, in erster Linie schon. Sie war da, um da zu sein. Es ist halt nicht so richtig, was damit gemacht worden. Insofern wird das vermutlich so weitergehen müssen. Anders als GTA 4, das noch so ein bisschen auch Anarcho war. Ja, konnte sich GTA 5 das Verärgern von Zielgruppen schon weniger leisten, und GTA 6 würde es halt einfach gar nicht mehr können. Spätestens da, wenn solche Summen im Spiel sind, die setzt man ja nicht, also die riskiert man nicht leichtfertig für einen guten Witz.
Ja, also das Problem ist natürlich, dass es gibt ja diese gewisse Zielgruppe, für die Spiele nicht politisch sein dürfen. Und ich würde behaupten, die Nerven liegen da ein Stück weit blanker, als sie das noch vor, wann kam GTA 5 raus, vor 2003, vor 15 Jahren grob getan haben, 13 Jahren. Die Gefahr, dass man da jemanden verprellt, der sich in dem Spiel nicht zu Hause fühlt oder der das vielleicht gar nicht kaufen wird, die ist zu groß. Das finanzielle Risiko ist dann zu groß. Das heißt, man muss gefallen und man muss einer breiten Masse gefallen. Klar, es ist dann außerdem halt sowieso das Problem, dass AAA-Games haben. Sie können sich nicht zu sehr in eine Nische reinsetzen, zu sehr spezialisieren. Man muss risikoavers sein. Bei GTA konkret ist ja jetzt noch das Problem, das würde ich jetzt so formulieren, dass das Spiel ja in seiner Zielsetzung eigentlich eine Parodie auf die USA sein soll. Und das war 2013, oder kam es 15 raus? Ich glaube, es war 13, ich bin mir nicht sicher. 15 war Witcher, ne? 13 kam es raus.
13.
Das war 2013 ja noch sehr viel einfacher, die USA glaubhaft zu parodieren, als das im Jahr 2026 der Fall ist, wenn man sich im Endeffekt in der Realität schon mit einer Parodie des Landes befassen muss.
Richtig. Und wo Kritik zunehmend ja auch einfach angefeindet wird, also gar keinen Raum mehr hat.
Ja. Also.
So, und das nächste Problem ist halt auch dann in dem Sinne einfach, wenn ich ernsthaft kritisieren will, dann muss ich im Grunde ja politisch werden, in irgendeiner Form. Und das kann sich das Spiel nicht leisten. Und damit kann es eigentlich auch nicht ernsthaft lustig sein, weil dieser Witz sich ja gerade aus der überzogenen, also aus der Satire und der überzogenen Darstellung ergibt. Das wird dann halt ziemlich schwierig. Es sei denn, man nimmt sowieso schon marginalisierte Randgruppen, aber dann hat man ein Spiel, das völlig anders gestrickt ist als die Serie bisher.
Ja, also The Balance Act, das hinzukriegen, allein schon auf einer inhaltlichen Ebene, ist sehr viel schwieriger als bei vorherigen GTAs, als das vor einem Jahrzehnt noch der Fall war. Und die Risikoaversion, bedingt durch die finanzielle Struktur des Ganzen, umso höher. Das auszutarieren, das stelle ich mir sehr schwer bis unmöglich vor.
Vielleicht ziehen sie tatsächlich den Joker mit Vice City, gehen, indem sie einfach, ich glaube, sie gehen ja wieder in die Vergangenheit, dass sie sich damit so ein bisschen aus der Schusslinie nehmen.
Echt? Vergangenheit? Achso, das weiß
ich. Ich habe es jetzt nicht so genau verfolgt, aber Vice City war ja damals 80er Jahre.
Das ist.
Und das ist ja wieder der Schauplatz.
Also Miami halt, so. Das, ne? Aber der Trailer hat ja schon, der erste Trailer damals, der hat ja schon sehr viel damit gespielt, dass Geschehnisse aus Kurzvideo, aus Short oder Reel oder TikTok-Perspektive gezeigt wurden. Dementsprechend sehe ich da keine 80er Jahre.
Ah, okay, nee, das gab nur mal Gerüchte um 80er Jahre, als es um Miami ging. Da bin ich dann falsch abgebogen. Oder nicht mehr, der Sache nicht mehr ganz gefolgt. Aber das liegt halt auch daran, dass ein GTA, das nur noch Action-Blockbuster ist, nicht mehr ganz so interessant ist wie eines, das halt darüber hinaus noch auch etwas zu sagen hat, was über große Explosionen und wenig bekleidete Frauen hinausgeht.
Ich würde unterstellen, dass eine nicht so verachtende Zielgruppe dieses Spiel wegen Explosionen nicht, und leicht begleiteten Frauen überhaupt erst spielt. Also,
das ist ein steiler Take. Also ist quasi GTA 6 dann das OnlyFans-Äquivalent. Sie haben es hier zuerst gehört.
Nee, also nochmal einen Gang zurückschalten. Wir erwarten, also ich zumindest, spreche jetzt für mich, ich erwarte ja nicht, dass das ein Flop wird. Also ich meine, es muss ja gut werden. Rockstar weiß auch, wie sie das schaffen bei der Zielgruppe, die sie halt eben haben. Und seien es eben die GTA Online-Spieler, die Zielgruppe sind, bei denen anzukommen, bei denen den Spiel zu geben. Sie machen das ja jetzt offensichtlich seit 13 Jahren erfolgreich mit dem Service-Konzept. Ich sehe nicht, wie dieses Spiel scheitern kann, aber ich sehe gleichzeitig auch nicht, wie es herausragend qualitativ gut sein kann. Es wird herausragend qualitativ groß sein, aber gut.
Ja, wobei man da vielleicht auch nochmal differenzieren muss. Was die Open World angeht, wird es sicherlich richtig gut. Rockstar kann das. Was da die Inszenierung angeht, wird es auch sicherlich richtig gut. Bei den Entwicklungskosten ist das ja auch einfach, ist das irgendwann ja nur noch eine Frage von Zeit.
Genau, das sind Sachen, die kann Rockstar und die kann man ein Stück weit mit Geld erschlagen und das tun sie in dem Fall auf jeden Fall.
Genau. Und dann ist aber auch die Frage, kann das mehr als das, also kann das mehr als letztlich ein Ubisoft-Spiel sein? Also, indem es auch inhaltlich noch richtig was zu bieten hat, das über so eine Action-Hollywood-Standard-Geschichte hinausgeht und das Medium halt auch richtig ausschöpfen. Und da sind dann halt die Bedenken. Sprich, wird sicher ein gutes Spiel, wird sicher spaßig, aber eben, weiß ich nicht, kein hoher 90er-Titel.
Mhm, ja, genau.
Kein 90er-Titel.
Da würde ich mich anschließen. Und dann haben wir ja noch ein ganz anderes Problem. Wenn das Spiel dann im November erscheint, und ich würde jetzt mal davon ausgehen, es erscheint auch im November, ich glaube nicht, dass sie sich trauen, das noch mal zu verschieben. Es wurde ja bereits zweimal, wenn man so möchte, verschoben. Jetzt haben sie einen sehr guten Spawnpoint, wenn man so möchte, direkt vorm Weihnachtsgeschäft. Wenn sie da jetzt nochmal nach hinten gehen, selbst wenn es nur in den Dezember rein ist, wäre das eine fatale Nachricht. Und noch weiter können sie es eigentlich nicht verschieben, denn wenn sie damit ins neue Jahr gehen, verlassen sie das Weihnachtsgeschäft und dann kommen sie wahrscheinlich in dem Jahr raus, wo eh eine neue PlayStation bevor. Also gut, das wäre natürlich wieder typisch GTA, aber ich glaube, das wird der November so. Aber es wird der November ja nur für die PlayStation und für die Xbox.
Ja, sie können ja zur Not einfach den Singleplayer wieder auskoppeln und GTA Online später nachschieben. Das kennen wir ja eigentlich auch schon.
Aber das ist doch, der GTA Online soll auch das Geld bringen. Aber, nee,
das Geld kann es ja auch noch später
nach 13 Jahren
bringen. Nee, aber auch da, ich weiß, worauf du hinaus wolltest, PlayStation und Xbox zuerst, da sind die Spieler, die das Geld bringen.
Das sehen wir ja auch.
Vor allem auf
in den Zahlen, die wir jetzt ja wieder, die Rockstar uns ja unfreiwillig jetzt wieder bereitgestellt hat.
Ja, PlayStation 5 lag, glaube ich, bei 8,8 Millionen aktiver Nutzer. Die PlayStation 4 bei 1,2, Xbox Series Konsolen bei 1,9, die Xbox One bei 900.000, PC 800.000 und dann auch noch mit den Usern, die am wenigsten Geld
zahlen. Genau, das kommt noch oben rein. Also ohnehin ist die größte Nutzerbasis mit weitem Abstand bei der PlayStation, insbesondere bei der PlayStation 5 zu verorten. Und dann sind Konsolenspieler im Allgemeinen, also das macht dann jetzt keinen Unterschied, ob es die Xbox oder die PlayStation-Spieler sind, sehr, 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 sehr viel williger Geld auszugeben für das Spiel als die PC-Spieler.
Und in dem Fall tatsächlich auch auf der Sony-Konsole. Da zahlen die Leute auch noch mal mehr Geld als auf der Xbox. Okay,
also Xbox ist schon das Geringverdienermodell, meinst du?
Ich weiß auch nicht. Ja, vielleicht hängt das davon ab, wie sich die Konsole positioniert hat. Wenn man die über den Preis verkauft, dann zieht man ja halt auch eher die Spieler an.
Ja, ja.
Und der Game Pass trägt ja sicherlich auch dazu bei. Insofern, also wenn wir jetzt von GTA verallgemeinern, ist die PlayStation tatsächlich die Premium-Konsole mit der Premium-Nutzerbasis, also quasi das, was Apple gegen Android ist.
Okay. Problem für PC-Spieler ist natürlich, sie brauchen erstmal so eine Konsole. Ob das jetzt die Android-Konsole oder die Apple-Konsole ist, die Xbox oder die PlayStation, sie muss erstmal vorhanden sein, wenn man das Spiel dann tatsächlich im November spielen möchte. Und das nächste Problem ist dann ja, wir wissen es noch nicht, aber wir gehen davon aus, dass es mit 30 FPS laufen wird, oder? Oder zumindest, wenn es mit 60 FPS läuft, natürlich nicht trotzdem nicht die Grafik ausspielen wird können, die auf dem PC möglich wäre. Das heißt, der PC-Spieler ist natürlich versucht zu sagen, okay, ich will mir keine Konsole kaufen oder ich will die grafische Leistung der Konsole nicht über mich ergehen lassen, sondern ich warte auf den PC-Release. Und das ist eine absolute Glaskugel. Also ob das Spiel dann ein Jahr später oder zwei Jahre später auf dem PC erscheinen wird, ist keine Ahnung.
Es hängt sicher auch davon ab, wie viel Ressourcen Rockstar da dann in naher Zukunft reinsteckt, wie sich der Hype entwickelt und wie sie das abschätzen. Weil wenn man jetzt ja GTA Online sieht, es waren 800.000 User für $250.000 Umsatz. Das ist halt, ich glaube, das war pro Woche gerechnet. Also das ist prozentual halt auch einfach nix. Das nimmt man dann irgendwann sicherlich gerne mit. Aber es ist dann nicht so die 1A-Priorität für den Ausbau des Geschäfts.
Diese Basis muss jetzt wieder neu gelegt werden.
Ja, am Ende schon.
Gut. Das, ich denke, viel mehr können wir zu GTA 6 eigentlich auch nicht sagen. So viel wissen wir ja eigentlich auch noch gar nicht. Zwei Trailer und ein paar Informationen, Release-Zeitraum, alles andere werden wir abwarten müssen. Ich meine, gespannt bin ich auf jeden Fall, was sie drauf machen. Ich weiß halt nur nicht, wie ich es dann selber erleben werde. Ob ich mir ein paar Videos anschauen werde, ob ich mir vielleicht doch für die PlayStation 5 besorge, ob ich da schwach werde. Ich glaube nicht, dass ich so schwach werde, dass ich mir eine PlayStation 5 Pro kaufe, die jetzt nochmal teurer geworden ist, mit Laufwerk dann für 1.000 Euro. Nein. Vielleicht wäre das aber eine Wertanlage. Ich meine, wir leben ja in Zeitaltern, in denen Hardware eigentlich nur teurer wird. Und vielleicht bin ich im Herbst dann ja plötzlich nicht der Einzige, der eine PlayStation 5 Pro haben will. Ne? Also,
Okay, das wäre also der Computerbase Pro Finanztipp. Einfach 5 PlayStation Pro kaufen, auf Halde legen und 4 davon im Herbst verkaufen für ein Gratismodell.
Es würde mich zumindest nicht überraschen, wenn das tatsächlich funktionieren würde.
Ja, eben. Bei einem Hype-Spiel steht fast schon zu befürchten. Ansonsten kann man auch einfach das Retro-Gaming genießen und mit 30 FPS spielen. Das ist sowieso cinematischer.
Okay, bevor es jetzt zu platitüdenhaft wird. GTA lassen wir hinter uns, bevor es dann später wieder kommt im Verlauf des Jahres. Da werden wir garantiert wieder drüber sprechen. Aber wir haben ja nicht nur GTA, was diesen Herbst bereitsteht. Ich vermute, es hängt ein Stück weit damit zusammen, dass wir noch keine Release-Termine zu all den anderen Spielen haben, weil die noch abwarten, wo genau sich GTA da rein platzieren wird, damit sie das weiträumig umfahren können. Aber unter anderem angekündigt für im Laufe des Jahres 2026, damit sehr wahrscheinlich im Herbst vorzufinden, sind Fable, das Remake zum ersten Tomb Raider. Wir haben Control Resonant. Wir haben The Blood of Dawnwalker. Wir haben, was auch immer Sony, Xbox und Ubisoft noch machen werden. Das wäre also der weitere Fahrplan für diesen Podcast. Und
Ich glaube, was uns beiden gefällt, nachdem wir jetzt über GTA gesprochen haben, wäre ein Ausritt in Fable. Das Reboot.
Auf jeden Fall. Auch weil das Studio dahinter ein interessantes ist. Ich glaube, es war Playground
genau.
Games. Und die machen ansonsten ja Forza
Horizon. Wir haben eben, sprich, vor einer Woche darüber gesprochen. Über das neue Forza, das ja dieses Jahr bevorsteht. Im Frühjahr, Sommer schon. Und später im Jahr will das gleiche Studio dann Fable auf den Markt bringen.
Mit hoffentlich genauso guter Open World, aber in ganz anderer Ausrichtung. Nämlich mehr so mit diesem Märchenlook, britischem Humor und jeder Menge Entscheidungsmöglichkeiten.
Ja, also das, wenn man heutzutage an Fantasy-Rollenspiel denkt, dann liegt natürlich auf der Hand, dass man als allererstes, gerade im Singleplayer-Segment, natürlich an The Witcher denkt. Und an viele Spiele, die sich ungefähr da herangehangen haben. Das ist ja Dark Fantasy, wenn man so möchte, oder halt dieses Grimdark-Setting, wo man eine sehr raue, eher feindliche Welt hat, die nicht immer unbedingt vielleicht einladend aussieht. Aber es gab dann ja in The Witcher 3 am Ende das, wie hieß denn das, Toussaint-Add-on, Blood and Wine, ne? Und das war ja ohnehin schon eine sehr heitere, fröhliche, farbenbunte Welt. Und innerhalb dieser Welt eingebettet war dann ja dieses Märchenlevel. Je nachdem, wie man sich entschieden hat, zumindest im Laufe der Story. Und diese Märchenwelt, in die Geralt da entführt wird, genau daran muss ich denken, wenn ich hier auf Steam durch die Bilder zu Fable durchscrolle. Es sieht wirklich aus, als hätte man mich nicht nur in eine Fantasy-Welt, sondern in ein Märchen transportiert. Und das sieht sehr einladend aus.
Freundliche, warme Farben, diese fröhliche Musik, nur eben mit zumindest der Ankündigung nach einem ziemlich ernsten oder ernsthaften Unterbau. Man soll ziemlich weitreichende Entscheidungen treffen können, die dann auch das ganze Spiel beeinflussen, die Welt beeinflussen und die Reaktionen anderer Menschen beeinflussen. Im Großen wie im Kleinen. Als Beispiel ist ja genannt worden, ich treffe auf einen Riesen und entweder bringe ich den um, dann liegt seine Leiche den Rest des Spiels auf dem Feld und senkt die Immobilienpreise. Ja, oder ich lasse ihn am Leben, dann ist er weg. Das hat dann andere Konsequenzen. Plus, ich kann mich dann offen, so sagen die Entwickler, ich kann mich entscheiden, kaufe ich viele Immobilien, investiere ich wirtschaftlich, das war ja auch immer so ein Spielzweig von Fable, in Immobilien, dann mögen mich einige Leute, weil sie das cool finden. Andere lehnen Landbesitzer aber ab. Die könnten mir dann feindseliger gegenübertreten oder entsprechende Kommentare abgeben.
Ja, also man verspricht durchaus eine, in dem Fall dann halt eben offene Märchenspielwelt, die auch reaktiv auf den Spieler und seine Entscheidungen reagiert. Und diese Entscheidungen sollen weit tragen. Sie sollen nicht oberflächlich sein. Und
die Welt soll eben auch auf Feinheiten reagieren, also sich organisch anfühlen.
Es wird also das perfekte Rollenspiel.
Definitiv.
also auch hier.
Zumindest wird es auf jeden Fall ein richtig spannender Titel, der auch so ein bisschen allein aus der Optik heraus und der Inszenierung ein bisschen aus der Masse heraus.
Ja, definitiv. Also gerade das Fantasy-Setting, wie gesagt, ich habe es schon angesprochen, sehr viel Dark Fantasy in letzter Zeit gehabt. Das hier geht in eine andere Richtung und es ist so ein bisschen whimsical, ne? Es reizt mich wirklich sehr. Ich persönlich kann mit der Marke halt nichts anfangen, weil ich dafür viel zu jung bin. Aber und wir wissen auch noch nicht so viel zu diesem Spiel. Aber all das, was wir schon wissen, all die Häppchen, die Microsoft als Publisher schon herausgegeben hat, die machen Appetit auf mehr. Und wenn ich jetzt so ganz naiv mit Kinderaugen da drauf blicke, dann ist das, glaube ich, neben The Witcher 4 und dem neuen Divinity von Larian eines der drei Spiele, auf die ich mich am meisten freue aktuell.
Auf jeden Fall. Neben vielleicht dem anderen Rollenspiel, das dieses Jahr noch rauskommen soll.
Du redest von The Blood of Dawnwalker. Hm?
Richtig. Ja, nicht nur, weil es halt ehemalige Entwickler von CD Projekt machen, sondern auch, weil das Setting irgendwie so ein bisschen auch wie eine, weiß ich nicht, Weiterentwicklung von The Witcher wirkt.
Okay. Hol es doch nochmal ab. Erzähl doch mal.
Im Grunde ist das Setting auf den ersten Blick recht einfach. Die eigene Familie wird entführt, in einem Schloss eingesperrt man muss sie befreien. Dazu hat man eine bestimmte Anzahl Spieltage Zeit. Und man kann da verschiedene Entscheidungen, also Aufgaben erledigen, Sachen machen und die spulen dann die Zeit vor. Man soll nicht alles schaffen. Man muss sich entscheiden, wie man vorgeht, was man macht, in welcher Reihenfolge. Und dann zum Schluss diese Burg stürmen. Plot-Twist ist, man ist aber auch ein Vampir und geht tagsüber anders vor als nachts.
Also man ist halt nachts der Vampir und tagsüber, wenn man so möchte, Mensch.
Richtig. Also man ist quasi so ein Hybrid. Deswegen auch Dawnwalker. Man ist irgendwie so beides und wird deswegen auch von der Sonne nicht zu Staub aufgelöst. Mhm. Und damit ergeben sich dann auch ganz unterschiedliche Gameplay-Möglichkeiten.
Und ja, auch das soll ein Rollenspiel werden, also schon angesprochen. Wenn ich jetzt hier auf die Bilder schaue, dann habe ich wirklich das Gefühl, das ist eine Grafikmod für The Witcher 3. Also klar, das ist jetzt wieder abfällig formuliert, aber so soll es gar nicht sein. Ne? Also ich denke, wenn man Gefallen mit den Hexerspielen hatten, dann fühlt man sich hier direkt abgeholt.
Ja, und im ersten Gameplay-Trailer sah das tatsächlich auch richtig spannend aus. Und dann gekoppelt mit dem Versprechen, dass man eben Sachen in beliebiger Reihenfolge machen kann. Manche vielleicht naheliegender, manche weniger naheliegend. Also quasi völlige Freiheit hat, irgendwie einen Weg zum Ziel zu finden und sich überlegen muss, was einem gerade selbst sinnvoll erscheint, dann klingt das echt vielversprechend. Also quasi wie ein Witcher, nur weniger linear, wenn man so will.
Ja, ja. Also stimmt, The Witcher 3 war ja im Vergleich zu den vorherigen Witcher-Spielen schon weitestgehend geradlinig?
Nein, also 3 war schon der offenste Witcher-Teil, glaube ich.
Achso, du meinst, was die Story angeht, war es der geradlinigste.
Also aber er ist eben, genau, man hatte halt immer relativ klar, also mach das, dann mach das, dann mach das. Und es gab halt immer mal wieder Gelegenheiten, ein bisschen was, also selber die Gegend zu erkunden, logischerweise. Ja, ja. Und auf eigene Faust.
Die Welt war die offenste.
Richtig, aber die Main Quest war halt klar.
Genau, das meinte ich, ja. Und es ist, ja, also auch hier, Europa des 14. Jahrhunderts, ich glaube, The Witcher ist 13. Jahrhundert, ich bin mir nicht mehr ganz sicher. Also wir sind sehr nah dran, tatsächlich. Und abseits dieser Vampir-Mechanik erscheint mir das hier, ja, der ganzen Vampir-Geschichte, erscheint mir das auch als eine relativ bodenständige Fantasy-Welt. Also anders als bei Fable, wo es ja wirklich eher in Richtung High-Fantasy geht, scheint das hier wieder, sofern man eben kein Vampir ist, gerade eine relativ realistische, also zumindest eine pseudorealistische Variante des Mittelalters abzugeben.
Genau. Und es hat Vampire und die sind bekanntlich cool. Plus in einem Witcher-artigen Setting, und wir hatten ja schon lange keinen Witcher mehr, also könnte das ziemlich, ziemlich gut werden.
Mhm, und halt auch eben beim Gameplay mal was ganz Neues bereitstellen, wie man das so vielleicht nicht kennt. Ne? Und Abwechslung. Also Gefahr ist bei sowas immer, dass man eigentlich nur darauf wartet, dass endlich wieder die Tageszeit wechselt, wenn man die eine Rolle, entweder den Mensch am Tag oder den Vampir in der Nacht, sehr viel cooler findet als das andere.
Ja, gut. Aber da kann man ja noch jede Menge Feinschliff dran setzen, damit beides ähnlich spannend wird. Oder eben andere Gelegenheiten schaffen, ja, da spannende Dinge zu tun. Ich glaube nur nicht, dass es 2026 fertig wird.
Wir hatten zu diesem Spiel 2025, also letztes Jahr im Sommer, die Nachricht, dass es im Laufe des Jahres 26 erscheinen soll. Seitdem haben wir aber, was den Release-Termin angeht, nichts mehr gehört. Und für so ein neues Studio, Rebel Wolves nennen sie sich, ist es ein sehr ambitioniertes Projekt. Das heißt, ja.
Es wäre, glaube ich, auch für ein erfahrenes Studio ein ziemlich ambitioniertes Projekt.
Das heißt,
wenn ich dem Spieler an die Hand gebe, wie er für welcher Reihenfolge vorgehen will, dann muss ich ja mehr oder weniger Strukturen schaffen, damit die Spielwelt trotzdem funktioniert und darauf reagiert. Mhm. Und ich muss irgendwie, entweder muss ich jede mögliche Kombination berücksichtigen oder versuchen, diese Komplexität irgendwie wieder einzufangen. So, dass es aber nicht auffällt. Also quasi das, was Telltale immer gemacht hat mit den verschiedenen Antwortmöglichkeiten.
Okay, ich weiß, was du meinst. Mhm.
Also Optionen suggerieren, die am Ende alle das gleiche Ergebnis haben. Kann ich bei so einer Art Spielaufbau aber eigentlich nicht, weil wenn es auffällt, ist die Illusion weg und damit der Spaß. Und das sauber hinzukriegen, braucht sicher ordentlich Zeit. Und wir haben seit 25 auch nichts mehr Großes zum Spiel gehört. Genau.
Das heißt, hier wäre jetzt die Wette, dass das nochmal verschoben wird auf 27, nicht unwahrscheinlich von Erfolg gewöhnt.
Ausgehend von der Funkstelle, den Ambitionen und der Tatsache, dass wir ja nicht mal ein Quartal genannt bekommen haben, safe irgendwann 27.
Gut, was wiederum realistischer für 2026 angeordnet wurde, ist das Remake zum allerersten Tomb Raider. Ich weiß nicht, hast du das jemals gespielt, Max? Du bist ja ein bisschen älter als ich zumindest.
Ja, in der Grundschule mal auf der PlayStation 1 bei einem Freund. Ja, ich bin alt. Und danach habe ich es nochmal, glaube ich, angespielt, die ersten paar Minuten für die Retro-Serie, die wir mal hatten, habe dann aber Tomb Raider 2 gespielt. Das steuert sich, glaube ich, genauso und das sieht fast genauso aus, aber man kann halt Boot fahren, das ist halt tausendmal cooler, als durch so Ruinen zu laufen.
Mit dem durch Ruinen laufen hast du halt schon mehr Erfahrungen zu dem Spiel als ich. Ich werde das dann im Herbst 2026, dafür ist es angekündigt, zum ersten Mal erleben. Denn ja, es soll tatsächlich einfach ein Remake in der Unreal Engine 5 kommen. PC, PlayStation 5, Xbox Series XS. Und es ist natürlich wieder die Frage, okay, wie macht man denn ein gelungenes Remake von einem Spiel, das 1996 erschienen ist?
Indem du einfach gar nichts davon übernimmst, außer der Story.
Ja, das
weil wäre. Du kannst die Steuerung vergessen. Ja. Die ist ja noch auf Tastatur ausgelegt oder diese ganz alten Gamepads. Du kannst das Level-Design vergessen. Das ist super simpel. Finde das, bring's ins Schloss. Die Kämpfe sind relativ einfach. Springe um Gegner rum, schieße so lange, bis sie tot sind. Das kannst du heute eigentlich keinem
mehr. Das anbieten. Rätsel, da denkt jeder, er würde behandelt werden, als wäre er Hirn amputiert.
Ja, und such halt den Gegenstand. Und dann zumindest im Original siehst du den heute kaum, weil das irgendeine Textur ist auf einer ähnlich braunen Textur oder was auch immer. Es ist nicht ganz so einfach.
Also außer der Grundidee der Story und des Settings ist eigentlich alles so hart veraltet, dass man es nicht verwenden kann oder dass es das Remake-Produkt hart runterzieht als schwächstes Glied in der Kette. Ja.
Das ließe sich so ganz gut zusammenfassen. Also wäre ein Remake tatsächlich, sich einfach nur zu überlegen, was hat das Original damals großartig gemacht, wie fange ich das ein und was für moderne Spielelemente brauche ich dafür? Dann, das ist jetzt aber auch gar nicht so das große Problem, weil es gibt ja schon eine Reboot-Serie von Tomb Raider. Die ist zwar mehr so Uncharted-mäßig angehaucht und das Original ist ja ein viel stärkeres Actionspiel als alles andere, aber im Grunde.
Das ist ein anderer Punkt. Ne? Also zum einen halt, das, was wir eben angesprochen haben, das Remake sollte einem das Gefühl geben, das man hatte, als man das Originalspiel gespielt hat. Es sollte mit dieser Nostalgie spielen und sie natürlich bestenfalls erwecken. Es sollte sich aber auf keinen Fall so spielen wie das Originalspiel. Das ist die eine Gratwanderung. Die andere, du hast es schon angesprochen, das Reboot ging gameplay-technisch in eine andere Richtung als die vorherigen Spiele, was mir persönlich sehr gut gefallen hat, weil ich dieses Uncharted-mäßige einfach immer sehr gerne mag. Wird man das neue Spiel, das Remake, meine ich, jetzt daran anschließend positionieren oder wird man da dann doch wieder eine Rückkehr zu den Wurzeln haben? Denn wenn man alle Level und das komplette Gameplay ohnehin neu aufbauen muss, und es wurde auch von Microsoft, es wurde auch von den Entwicklern versprochen, dass es neue Überraschungen, die den Geist des Originalspiels ehren sollen. Und was hat es damit auf sich? Offensichtlich kriegen wir auch noch inhaltliche Ergänzungen. In welche Richtung gehen die?
Es ist, ja, eine gute Frage. Vielleicht wird es dem Spiel aber auch ganz gut tun, wenn man es in die Reboot-Trilogie einfügt, weil die der Serie ja im Grunde den Weg in die Zukunft weist. Und sie soll ja fortgesetzt werden.
Genau, aber das ist dann 2027 erst der Fall, zumindest nach Ankündigungen. Dann kommt Tomb Raider Catalyst und verschlägt Lever nach Indien. Und genau, das schließt dann
und da wird es
an dann die Reboot-Trilogie an.
Genau. Und nicht zu vergessen ist, es gab ja eigentlich auch schon mal ein Remake von Tomb Raider 1. Das ist 2007 für die Xbox 360 gemacht worden.
Okay, da bin ich raus. Klär mich auf.
Ha, Jungspund. das hieß damals Anniversary und hat einfach den ersten Teil, ich glaube, mehr im alten Stil modernisiert. Das passte damals auch zu den Tomb Raider-Spielen, die so drumherum lagen, und hat schon mal so dieses Nostalgie-Feeling bedient. Wenn man das jetzt nochmal macht, wäre es dann tatsächlich zu erwarten, dass man das in die jetzt aktuellen Spiele gut einbindet. Also mehr den Uncharted-Stil bedient.
Ja, okay. Nun,
aber da können wir uns auch einfach überraschen genau. lassen. Man weiß ja eigentlich bei Square Enix, was man macht. Meist. Außer es geht um
ETF. Aber Square Enix hat damit nichts zu tun.
Nee, NFT-Spiele. Ich komme mit den ganzen Krypto-Begriffen.
Das ist das eine. Das andere ist, Square Enix hat damit nichts zu tun. Denn sie haben ja diese Marke verkauft, um in die Blockchain investieren zu können. Das Spiel wird entwickelt von Crystal Dynamics, ja, und von Flying Wild Hog. Also zumindest mal das Legacy of Atlantis, das Remake. Publisher ist aber Amazon.
Ach stimmt, das war eines der wenigen, glaube ich, Amazon-Spiele, die sie nicht gekillt haben. Aha, dann kriegen sie ja vielleicht doch noch ihren ersten Hit.
Wir schauen mal.
Jetzt, nachdem sie das Programm beendet haben und die nicht mehr haben wollen.
Ja. Ich meine, man könnte jetzt hier noch auf die Kontroverse eingehen, die es schon wieder zu ihrem Aussehen gab, aber ich weiß nicht, ob ich meinen Kopf jetzt wieder so weit abschalten will.
Ja, müssen wir nicht. Ich meine, irgendwie lebt die Marke ja auch von der Sexualisierung.
Sie hat halt wieder wirklich ihre Shorts und das blaue Top an, das türkisfarbene Top. Ne? Also auch da natürlich dann das Zitat des ersten Teils. Auf der anderen Seite ist das, wenn es zwischen dem Reboot und dann halt der Fortsetzung erscheint, die da ja eine ganz andere Richtung eingeschlagen haben, ist das jetzt dann wirklich nötig? Und die Debatte gibt es. So. Ja, zur Kenntnis genommen.
Aber der erste Teil hatte als Zielgruppe halt so. Aber ja, da sollten wir vielleicht jetzt keinen Versuch machen.
Es wird bestimmt Mods geben.
Die entscheidende Frage ist ja, zitieren Sie auch die alte Kameraperspektive?
Also es bleibt spannend.
Du willst nicht wissen, wo die hinguckt.
Ich habe da so eine Ahnung.
Ja. Da könnten wir vielleicht, wenn das Spiel rauskommt, nochmal genauer hingucken. Das ist jetzt komisch formuliert, aber gucken, was jetzt tatsächlich draus geworden
Machen
ist.
Machen wir, werden wir, bin ich mir ziemlich sicher. Gespannt bin ich außerdem auf Control Resonant. Und da gehen wir dann ja tatsächlich ein Stück weit weg von einer weiblichen Protagonistin. Denn wir schlüpfen ja in die Haut von Dylan Faden. Und es verschlägt uns auch nicht mehr nur in dieses, ich weiß nicht, hast du es gespielt, Control? Okay, ja. Es verschlägt uns nicht mehr nur in das Oldest House, also dieses wunderschöne, wenn man so möchte, Retro-Bürogebäude in New York, sondern es öffnet sich Manhattan für uns. Das heißt, wir kriegen hier wirklich ein Stück weit eine offenere Spielwelt und einen anderen Protagonisten. Das Einzige, was gleich bleibt, ist das Setting. Das ist eine interessante Wahl für eine Fortsetzung. Ich bin gespannt, wie sie das umsetzen, wie Remedy das schafft. Und was aber bekannt ist, wir sind nicht auf den Epic Game Store beschränkt, denn Publisher ist in dem Fall Remedy selbst. Sie haben sich da finanzieren lassen, abseits von Epic Games.
Interessant.
Bist du drauf gespannt? Freust du dich drauf?
Ich bin auf Remedy-Spiele grundsätzlich gespannt. Ob es jetzt noch eine Fortsetzung von Control braucht, weiß ich persönlich gerade nicht. Das hat irgendwie ganz, also auf mich hat das sehr abgeschlossen gewirkt und auch wie etwas, was dann damit auserzählt ist. Eigentlich hat Remedy ja mehr oder weniger immer, also das gleiche Universum bedient, Max Payne, Quantum Break, Control, aber dann eben immer mit anderen Spielen, anderen Figuren, anderen Facetten davon.
Ja.
Und das fand ich eigentlich auch einen ganz schönen Ansatz. Das war halt immer frisch, obwohl die vom Gameplay her alle sowohl ähnlich als auch nicht besonders spektakulär waren.
Okay, interessant. Das heißt, währenddessen ich eben die These aufgemacht habe, dass der Cut eventuell zum ersten Teil zu groß ist mit anderem, ganz anderem Level-Design und anderen Protagonisten, machst du jetzt das Fass auf und sagst, nee, es ist eigentlich zu klein, es hätte sich noch mehr tun müssen.
Oder einfach eine andere Bezeichnung gebraucht. Okay. Vielleicht ist der Cut inhaltlich ja auch total groß, Und sie haben den Namen gewählt, damit es sich verkauft. Das war ja immer so ein bisschen das Problem von Remedy-Spielen. So Arthouse-mäßig, die waren super cool.
Ja.
Da steckt super viel drin. Aber so finanziell sind die, ich weiß nicht, ob die immer so lukrativ gewesen sind.
Also bei Alan Wake 2 war das Problem tatsächlich, dass es eben nicht lukrativ war unbedingt, was, also nicht so, wie es hätte sein können, was dann auch die Entwickler selbst darauf zurückgeführt haben. So wurde es zumindest nach außen getragen, dass es halt ein Epic-Exklusivspiel war. Und deswegen haben sie sich ja jetzt auch dafür entschieden, dass sie das breiter publizieren wollen. Denn im Endeffekt, Remedy-Spiele sind PC-Spiele, wenn man so möchte. Klar, sie existieren auf den Konsolen, aber hier ist, denke ich, das PC-Publikum stärker als bei anderen Publishern. Und das hier dann auf Steam anbieten zu können jetzt, das wird ihnen bestimmt helfen.
Ja, wenn sie das denn so finanziert bekommen haben. Die Exklusivität im Epic Game Store war, meine ich, aber auch einfach der Tatsache geschuldet, dass sie es finanziert bekommen haben oder zumindest zu einem guten Teil.
Ja, genau. Also mit Epic Games als Publisher jetzt, also das finnische Filmstudio Annapurna, wobei sie sind ja inzwischen auch Gaming-Publisher geworden. Die haben die Hälfte des Budgets beigesteuert. Aber Rechte und kreative Umsetzung sollen bei Remedy verbleiben. So hieß es zumindest zu dem Deal damals.
Ich bin auf jeden Fall gespannt. Bei Remedy lohnt es sich eigentlich immer hinzugucken zumindest.
Ja, also hingucken ist auch schon wieder das richtige Stichpunkt. Denn grafisch wird das dann ja auch wieder sehr interessant. Sie führen ihre eigene Engine weiter. Also es ist nicht so, dass sie hier auf die Engine, die Unreal Engine gehen, sondern das ist wieder die Eigenproduktion, die wir aus Alan Wake 2 kennen, die wir aus Control kennen. Und die hat da ja durchaus zu überzeugen gewusst.
Ja. Auch vom Artstil her hat sich ein bisschen abgehoben.
Ja. Also selbst wenn man mit dem Gameplay nichts anfangen kann, einfach nur Computergrafik, Videospiele, Grafik-Enthusiast ist, wartet da ein Leckerbissen.
Ich bin auf jeden Fall gespannt.
Das ist ja das Schöne. Als wir uns damals Anfang letzter Woche hingesetzt haben und überlegt haben, über was reden wir denn mit dem Podcast? Da war uns ja, bevor wir uns mit den ganzen Spielen beschäftigt haben, noch gar nicht so richtig klar, was eigentlich erscheinen wird dieses Jahr. Und wir dachten, oh, das ist doch ein relativ lames Jahr. Und jetzt gehen wir eigentlich aus jedem Spiel, das wir hier besprechen, raus und können ehrlich sagen, wir sind gespannt darauf. Sieh mal einer an. Gut, vielleicht ändert sich das jetzt, denn ich glaube, als nächsten Punkt haben wir auf unserer Liste jetzt noch das, was zur Hölle eigentlich bei Ubisoft passiert? Was da genau wäre? Was passiert da überhaupt?
Bei Ubisoft?
Aha, aha. Jetzt habe ich dich kalt erwischt.
Ja, eigentlich erstmal gar nichts. Es steht aus ein neues Far Cry, es steht garantiert aus ein Assassin's Creed, aber so ganz konkret, außer, glaube ich, Far Cry 7, haben sie noch nichts gemacht.
Ich glaube,
zu Far Cry 7 gab es, meine ich, schon mal ein bisschen Material. Ich glaub,
das waren nur Leaks.
Oh.
Also deswegen, also naja, da gab es auch diesen Leak, dass es halt irgendwie so ein 24-Stunden-Format haben soll, von wegen, du hast 24 Stunden Spielzeit, um das und das zu erreichen. Jetzt sind wir so wieder so ganz bisschen bei der Prämisse, die wir ja bei Blood of Dawnwalker hatten, nur dass das natürlich ein anderes Gameplay-Konzept ist bei einem Far Cry. Aber das war ein Leak, soweit ich weiß, ist da von Ubisoft selbst noch gar nichts zu bekannt und interessanterweise bei Assassin's Creed ja genauso wenig und irgendwas muss da ja langsam mal, ja, ich meine, wir haben noch das Summer Game Fest, aber das wäre dann wirklich höchste Eisenbahn, wenn man das Spiel im Herbst rausbringen will, um darüber mal zu sprechen.
Aber das beschreibt den Zustand bei Ubisoft ja ganz gut. Die Strategie wirkt immer noch recht kopflos. Die Aktie ist bei 4 Euro angekommen mittlerweile und unterscheidet sich damit richtig stark von den anderen Publisher, die zumindest vor unzähligen Jahren in derselben Größenordnung gespielt haben.
Du musst erwähnen, wo die Aktie vor 5 Jahren war, um das einzuordnen.
Boah, ich hatte vor einer Woche nachgeguckt, ich weiß es jetzt aus dem Kopf nicht, jetzt liegt sie bei 4 Euro, ich glaube, die war mal bei 40, 50.
Also wir haben 90% des Werts verloren.
Ja, und auch offenbar immer noch keinen klaren Fahrplan, wie es da rausgehen soll. Die letzten Restrukturierungspläne haben dazu geführt, dass der Wert noch mal um 1 Euro eingebrochen ist. Das ist halt auch kein gutes Zeichen. Und einige Marken sind ja, meine ich, an einer Tochtergesellschaft ausgelagert
das
worden.
Das Tafelsilber. Wo Tencent also Anteile hat. Assassin's Creed und Far Cry gehören dazu. Und dann war da noch eine Marke, deren Namen ich... War das Rainbow Six? Ich weiß es nicht mehr.
Ja.
Und das ist ja das einzige Ubisoft-Spiel, von dem man regelmäßig hört, dass es gut läuft noch.
Ja, es ist wirklich bezeichnend. Man hört nichts von neuen Spielen. Es scheint keine Vision zu geben. Beyond Good and Evil 2 soll immer noch kommen nach 14 Jahren. Und das, worüber wir schon vor 5 Jahren als strukturelle Probleme bei Ubisoft gesprochen haben, die scheint es immer noch zu geben.
Aber das ist ja fast so, als würden wir über Politik reden hier. Inzwischen ist es, glaube ich, so mehr oder minder offiziell angekündigt, das Remake zu Assassin's Creed 4 Black Flag. In der Gerüchteküche gibt es das ja auch schon ein halbes Jahrzehnt, gefühlt. Vielleicht nicht einmal nur gefühlt. Aber zuletzt hat Ubisoft ja doch sehr deutlich in diese Richtung selbst geteasert.
Ja, aber auch das ist ja kein an sich neues Spiel oder etwas, das eine tragfähige Richtung beschert. Es ist halt, also es hat sicherlich seinen Platz und Black Flag war super cool.
Ja.
Nur daraus erwachsen ja keine weiteren Spiele, keine neue Marke. Es ist keine Revitalisierung. So schön ein Black Flag Remake
ist. Es wäre eine Flucht in die Vergangenheit, ja. Also definitiv, natürlich ist es das, aber...
Ja, und selbst da strukturell im Prince of Persia Remake, im Splinter Cell Remake, das sind alles auch coole Ideen. Das waren ja damals wirklich gute Spiele. Nur, ich weiß nicht, eins davon ist eingestellt worden, von dem anderen hört man nichts mehr. Auch das läuft ja offenbar nicht ganz rund.
Nee.
Also... Insofern können wir vielleicht einen Strich drunter machen und sagen, was man von Ubisoft dieses Jahr erwarten kann, ist das, was man von Ubisoft die letzten Jahre erwarten konnte. Ein paar Open-World-Spiele, die man mit bewährter Qualität kennt.
Wobei es da ja auch durchaus Schwankungen gibt. Ne? Also zum Beispiel, letztes Jahr kam Assassin's Creed Shadows raus. Das war ja sogar schon im Frühjahr der Fall. Ne? Und das habe ich mir ein paar Stunden angetan, aber ich musste es dann abbrechen, weil es einfach... tot langweilig gefahren. Also ich dachte mir wirklich, okay, das ist eine wunderschöne Tech-Demo, aber was soll ich jetzt in dieser Welt machen? Die ist so leer. Also klar, Atmosphäre ist da, aber inhaltlich einfach leer. Und also was Story und interessante Charaktere und Handlung, es hat sich keine Emotion eingestellt. Auf der anderen Seite habe ich im Herbst vorher Star Wars Outlaws gespielt, wo wir ja, vielleicht noch mal vorgreifen können ein Stück, weil das hast du ja inzwischen, glaube ich, auch gespielt.
Ich habe es angefangen, ja. Es hat halt diese Ubisoft-Stärken. Es ist super schön anzugucken, fühlt sich nach Star Wars an, ist so ein bisschen Eintauchen in die Welt.
Und ich möchte dem Spiel jetzt nicht attestieren, dass es die krasseste Story hat oder inhaltlich total überzeugen kann, das schönste Gameplay aller Zeiten hat. Aber bei diesem Spiel hatte ich das Gefühl, dass es, gut, ich bin, wenn man so möchte, auch Star Wars Fan, also was heißt Fan? Ich identifiziere mich vielleicht nicht so, aber objektiv gesehen bin ich es wahrscheinlich. Ich kann mit der Welt was anfangen. Und bei diesem Spiel hatte ich wirklich das Gefühl, dass ich in einem Film bin, in einem Star Wars Film. Also, und zwar in keinem schlechten. Und das hat mich von vorne bis hinten beschäftigt. Ich hatte nie das Gefühl, dass ich keine Lust mehr habe. Es hat Spaß gemacht und ich weiß nicht, wann ich das letzte Mal innerhalb der letzten 10 Jahre wahrscheinlich gar nicht zu einem anderen Ubisoft-Spiel sagen konnte.
Emotional berührt hat mich Far Cry 6, als man diesen komischen Grill auf der Insel aus dem Meer holen musste und diese 30 Minuten Cringe-Dialog hören durfte. Da habe ich dann nämlich Alt F4 gedrückt und das Spiel gelöscht.
Ich glaub, so weit kam ich gar nicht, bis ich es abgebrochen habe. Ich hatte das mit einem Kumpel im Koop angefangen. Das muss man dem ja zugute halten. Man kann das Spiel ja sehr schön im Koop spielen, wie auch schon Far Cry 5 und 4 zuvor. Und da dachten wir nach 4 und 5, komm, wir machen und New Dawn, oder wie das heißt, zwischendurch, komm, wir machen 6 auch, aber wir haben nicht allzu lange durchgehalten. Also es wurde ähnliches Problem wie bei Shadows, nur noch, dass es halt, du hast es schon erwähnt, es war noch cringe und peinlich obendrein. Also das, boah.
Du spiegelst damit genau meine Erfahrung. Ich habe 5 im Koop durchgespielt, das war noch erträglich, weil man sich die ganze Zeit drüber lustig machen konnte. 6 im Koop angefangen, ich habe dann eine Dreiviertelstunde nach Ende des Koops, also der nach dem Ausstieg meines Koop-Partners noch alleine weitergespielt und bin dann einfach, also das war's
dann. Dann bist komplett. Du auch ausgestiegen.
Es war einfach gnadenlos schlecht. Ja. Nicht das Gameplay, das war okay, aber alles so drumherum.
Die Welt war an sich, also sie war vielleicht ein bisschen hakelig, finde ich, aber sie war an sich ja auch okay. Es war wirklich die Inszenierung und die Atmosphäre, die einfach einen rausgeekelt haben.
Ja, genau. Und das ist ja im Grunde so ein bisschen ja Ubisoft Standard, coole Welt. Und dann hat man das Gefühl, was damit machen, ja, wusste so richtig keiner.
Genau, genau. Und genau diese Vorahnung, diese Böse, habe ich leider auch bei was auch immer sie in diesem Jahr wieder vorstellen werden. Ich würde mich natürlich gerne was Besseres überraschen. Ich würde mich sehr freuen, wenn sie mich was Besseres, also wenn sie mich da was Besseres lehren. Aber Hoffnung habe ich da eigentlich keine.
Nein. Hoffnung gibt es dann auch nicht mehr für Ghost of Yotai.
Du liest mir die Gedanken aus dem Kurs.
Das Perfekt. Heißt, du denkst genauso schlecht wie ich. Gerüchten zufolge hat Sony den Port eingestampft, weil die Strategie jetzt weg von Multiplattform wieder zurück zu klassisch Konsole geht. Also Exclusive sollen Spieler auf die Plattform ziehen.
Mhm, denn wenn wir uns in Erinnerung rufen, was die letzten 5 Jahre, denn ja eigentlich schon fast zu Sonys Standard geworden ist, ist das im Singleplayer-Bereich, die großen Eigenmarken auf der PlayStation, da erscheinen sie auch zuerst, aber dann halt eben mit 1 bis 2 Jahre Verzug auch auf dem PC, insbesondere natürlich auf Steam. Je nach Erfolg des Spiels kann es mal weniger lang dauern, mal eventuell auch länger, aber man konnte sich als PC-Spieler eigentlich immer in der Sicherheit wägen, ich muss es nicht auf der PlayStation kaufen, ich muss kein Geld dafür ausgeben oder ich muss die schlechtere Grafikqualität mitnehmen, sondern ich kann einfach entspannt auf den PC-Port warten. Zuletzt war das ja bei Death Stranding 2 noch der Fall, wir hatten es angesprochen, das kam sehr gut an, aber das sollte jetzt ungeplant, wenn man so möchte, das letzte PlayStation 5 Spiel auf dem PC gewesen sein, zumindest im Singleplayer-Bereich.
Aus unternehmerischer Sicht ergibt das ja auch durchaus Sinn. Sony guckt sich den Markt an, man kann sich angucken, was man mit den Ports einnimmt und man kann sich überlegen, rechtfertigt das potenziell Verluste bei der PlayStation Userbase oder entgangenes Wachstum bei der PlayStation Userbase auszugleichen, die man mit Exclusives ja unter Umständen gewinnt. PC plus Konsole ist ja jetzt nicht das ganz untypische Szenario. Und lohnt sich das am Ende?
Zumal es sich für Sony ja inzwischen deutlich mehr lohnen dürfte, wenn jemand tatsächlich gezwungen ist, eine PlayStation zu kaufen, als das noch vor einigen Jahren der Fall war, weil die PlayStation ja sehr viel teurer geworden ist, als das noch vor einigen Jahren der Fall war.
Ja, und man stärkt ja mittlerweile auch ganz andere Konkurrenten. Steam, das Steam Deck ist quasi das Handheld-Gerät. Wenn jetzt noch eine Steam-Maschine fürs Wohnzimmer kommt, die ähnlich gut funktioniert, nämlich super schneller Start, total einfach zu bedienen, super usable Interface und alle PC-Spiele hat, dann braucht es ja unter Umständen gar keine PlayStation mehr.
Genau, also wenn sie nur die PC-Spiele hätte, aber wenn unter den PC-Spielen eben die Sony-Spiele sind, dann ist die Frage, ob wirklich 1 bis 2 Jahre Zeitversatz ausreichen, wenn alles ansonsten gleich ist, damit Leute sich eine PlayStation kaufen. Das wäre ja in dem Fall dann fast so, als würde man bei einem Spiel die teuerste Edition kaufen, nur um den Early Access zu haben.
Im Prinzip schon. Und das Problem von Steam ist ja nie gewesen, es mangelt an tollen Spielen oder an Exclusives. Das Problem war, es ist aus von der ganz anderen Richtung. Es gibt viel zu viele Spiele und Exclusives. Also es war ja mehr ein Problem von Sichtbarkeit und all das coole Zeug finden, als wir haben nichts und die Leute wissen nicht, was sie spielen wollen.
Also Steam, Valve als größeren, erstarkten Konkurrenten, jetzt nicht nur eben auf dem PC, sondern im Konsolengeschäft, denn du hast es eben schon angesprochen. Im Endeffekt ist das Steam Deck oder dann ja die Steam Machine, wenn sie das gleiche Konzept bringen, nichts das als ein PC, der aber die Nachteile eines PCs aus Spielerperspektive eben versteckt und einem die Vorteile der Konsole halt eben bietet. Und dann wäre plötzlich Valve Sonys größter Konkurrent. Und der eigentliche ursprüngliche große Konkurrent, ja, der ist ein bisschen hirntot, also Microsoft im Kontext Gaming. Was ist eine Xbox? Ich weiß es nicht, aber da ist der Plan ja auch, dass die nächste Xbox im Endeffekt ein Gaming-PC wird, mit Windows, was dann halt der große Nachteil, wenn man so möchte, gegenüber der Steam-Machine ist, die Linux hat, oder eben der Vorteil, falls man eine Nvidia-Grafikkarte mit Path Tracing verwenden möchte, wie dem auch sei. Ein solcher Windows-PC
als Konsole, könnte dann ja eben auch alle PC-Spiele und natürlich alle Xbox-Spiele da abspielen, aber auch die Sony-Spiele, wenn sie auf den PC kämen. Das heißt, Sony würde mit dem Release der PlayStation-Spiele für den PC seine beiden größten Konkurrenten im Konsolengeschäft mit den eigenen Spielen versorgen, ohne dass man auf der PlayStation 5 natürlich automatisch Xbox- oder PC-Spiele spielen könnte. Und das wäre für Sony relativ doof.
Wir können ja auch gleich nochmal darüber sprechen, warum eine Xbox eigentlich kein echter Konkurrent mehr ist. Aber ich glaube, Valve halt, weil da der Fokus passt. Mhm. Also so im Grunde dieses Motto, this is for the players, kannst du bei Valve auch so ein bisschen sehen. Wenn man jetzt nochmal die GTA-Zahlen dazu nimmt und die als einigermaßen repräsentative Beobachtung wertet, auch für andere Spiele, dann ist es so,
für Marktanteile, ne?
Dann
für die Marktanteile.
Ja, genau. Dann hat Sony große Marktanteile. Dann sind PlayStation-Kunden diejenigen, die am meisten Geld ausgeben. Und auf dem PC ist nicht viel zu holen. Vielleicht auch bei Singleplayer-Spielen. Ich meine, wenn man den Gerüchten Glauben schenken darf, dann waren die zwar erfolgreich, aber auch nicht alle so erfolgreich oder so erfolgreich wie erhofft. Ich meine,
nicht alle.
Vor allem auch dafür, dass es ja halt auch riesige Blockbuster sind. Was Sony da raushaut, sind ja im Grunde Spiele, die man ernsthaft gespielt haben muss, ist immer blöd, aber die man immer in die engere Auswahl nehmen kann.
Das sind AAA-Games, bei denen man in der Regel auch noch AAA-Qualität bekommt.
Genau. Und insofern macht auch da die Verlagerung auf die Konsole ja wirtschaftlich am Ende vielleicht doch Sinn. Außer halt bei den Online-Spielen, wo man durch Mikrotransaktionen permanent einfach alles mitnehmen kann.
Und bei denen dann eventuell auch eine möglichst große Spielerbasis, wenn man sowieso schon Crossplay hat, einfach förderlich ist.
Genau. Ich glaube tatsächlich aber, dass das Valve im Vordergrund steht und nicht so sehr Microsoft. Ich meine, sie haben ja mit den Ports angefangen, als die Xbox Series Konsolen auf dem Markt waren. Und da hat man die ja scheinbar nicht als ernste Konkurrenz betrachtet.
Da haben sie den PC nicht als Konkurrent zur PlayStation betrachtet, aber da war der PC ja noch keine Konsole. Mit der Steam Machine und der was auch immer neuen Xbox wird der PC ja zur Konsole.
Wobei man ja eigentlich nur mal schauen braucht, wie sich Windows so im Handheld-Segment schlägt. Und ganz im Ernst, in der Nische ja, aber ansonsten ist Handheld halt das Steam Deck und damit in Linux-Hand. Und da braucht man über Windows nicht reden. Zumal auch der Use Case irgendwie so ein bisschen seltsam erscheint. Wenn ich einen Windows-PC will, kann ich den ja jetzt schon als Konsole haben. Ich lasse Windows einfach direkt in den Steam Big Picture-Modus starten und habe meine Konsole. Das habe ich im Wohnzimmer auch so. Wozu brauche ich dann noch eine extra Windows-Oberfläche, die dann als weiteres Add-on mit einem neuen Interface drüber kommt und bestimmt gut funktioniert? Also ich sehe es nicht so ganz. Und wo soll ich meine Spiele kaufen? Im Microsoft Store? Jetzt mal im Ernst. Das kann doch auch keiner ernsthaft in Erwägung ziehen. Außer ich benutze sie, um auf den Game Pass zuzugreifen.
Aber, das wollte ich noch ansprechen, ja.
Ja. Aber der ist zuletzt ja auch irgendwie teurer geworden und nicht mehr so ganz das attraktive Angebot, das er mal war. Also, das ist dann vielleicht auch wieder eher eine Nische. Ich weiß es. Aber so ganz, also das ist jetzt nicht so das überzeugende Angebot, wo ich sagen würde, riesige Konkurrenz für alles andere im Wohnzimmer.
Nee, also aus Sony-Perspektive würde ich das auch so sehen. Da ist Valve dann zumindest perspektivisch mit dem, was sie mit der Steam Machine vorhaben, der größere Konkurrent und das größere Problem, wenn man so möchte, als Microsoft. Aus unserer enthusiastischen PC-Gamer-Perspektive ist der Windows-Unterbau halt wirklich wegen DirectX einfach interessant.
Sicher, nur dazu brauche ich keine Xbox. Also nichts, was Xbox heißt. Und da ist dann das nächste Problem von Microsoft ja schon direkt wieder dran. Was ist jetzt eigentlich noch eine Xbox? Es war erst die Konsole, dann das Gaming-Ökosystem und jetzt ist es irgendwie gar nichts mehr. Und die Richtung wechselt ständig. Wir sind von, wir wollen Spiele machen, auch geile Indie-Spiele und experimentieren und breite Vielfalt und quasi mit Sony konkurrieren zu, wir machen Blockbuster an große Marken, weil die Geld bringen und sind quasi wieder Full Circle, da wo man zu Beginn, weiß ich nicht, Xbox 360 war. Also da ist irgendwie für mich gar keine richtige Strategie drin, die also langfristig verfolgt wird, klar ist und damit zukunftsfähig. Es ist so ein bisschen den Trends hinterherlaufen. ohne sich mal aber auf irgendwas festzulegen und das am Ende durchzuziehen.
Ja, also immer der Versuch, das Rad neu erfinden zu wollen, das aber nur halbgar zu machen, mittendrin abzubrechen und sich zu wundern, warum es nicht funktioniert.
Ja, erinnert sich noch jemand an Windows Phone?
Das ist eine Microsoft-Krankheit.
Ja, was ja nicht heißen soll, dass diese Ansätze nicht total gut sind. Windows Phone fand ich damals toll. Es ist dann nur irgendwie sang- und klanglos eingestellt worden, weil man, aus Gründen, aber ja. Und das Gleiche jetzt mit dieser Xbox-Strategie. Ich war eigentlich ziemlich von der, wir lösen Xbox von der Plattform-Sache überzeugt. Das hat Sinn ergeben. Das war eine Nische. Das war weg von Sony. Eigenständige Identität. Irgendwie war das rund zeitgemäß und das Spiele-Netflix gab es ja noch nicht.
Ja, also den Game Pass, auf den du jetzt ansprichst.
Genau.
Ja. Es ist halt auch die Frage, wie sich das in der Zukunft dann entwickelt wird. Ich meine, sie haben jetzt, wenn man so möchte, im Wording wieder im Marketing andere Worte gewählt. Aber was diese nächste PC-Xbox, die dann kommt, genau sein wird oder ob das vielleicht nur ein Siegel für vorkonfigurierte Gaming-PCs sein wird und am Ende dann doch wieder alles eine Xbox sein kann, die das Ökosystem eint, die das Xbox-Overlay für Windows eint, das wissen wir nicht.
Ich glaube, wenn sie das machen, vorkonfigurierte Gaming-PCs mit Xbox-Label, dann ist das der Abgesang der Sparte. Denn das ist ja schon das, womit Valve damals mit den ersten Steam-Maschinen so unglaublich hart auf die Schnauze geflogen ist. Unterschiedliche Konfigurationen. Du musst dann dafür sorgen, dass die Spiele mit richtigen Settings laufen. Es ist nicht gar, du hast keinen richtigen Mindestqualitätsstandard, weil jeder irgendwas anbieten kann. Das Branding ist nicht so klar. Du kannst nicht einfach sagen, ich will eine Xbox. Wenn du 2, 3 Varianten vorkonfiguriert anbietest, geht das ja immer noch. Dann kannst du zumindest noch quasi dieses Konsolen-Feeling bedienen. Aber wenn du es völlig beliebig machst, also dann ist ja auch die Konsolen-Experience weg. Und die ist ja immer, ich will was spielen, ich kaufe mir ein Gerät oder mittlerweile ja eins von zweien, möchte ich das langsamere oder das schönere. Und dann kann ich einfach das Spiel runterladen, starten und es läuft. Ich glaube nicht, dass ich das noch habe, wenn jeder irgendwie einen Xbox-PC anbieten kann.
Das wurde ja ohnehin schon auf, also du hast es ja schon angesprochen, die Wahl besteht ja ohnehin schon zwischen Xbox oder dem S-Modell, wenn man so möchte. Und sie haben es da ja eh schon verwässert. Und dann gibt es ja inzwischen wirklich den Rock Alley mit Xbox Flair.
Wobei,
der eine Xbox ist.
Als Handheld-Konsole quasi, weil Microsoft selber nichts gemacht hat.
Ja.
Da ist dann aber auch das Branding irgendwie klar. Es gibt ein auch wieder 2 oder 3 Modelle, aber
2. Und das eine ist sehr viel schwächer als das andere.
Ja, also. Und die Enthusiasten holst du damit definitiv nicht ab.
Nee,
weil die haben ja jetzt schon ein Mini-Gehäuse mit angepassten Komponenten schick gemacht, unterm Wohnzimmerfernseher stehen und haben das Ganze schon.
Und im Handheld-Bereich gibt es auch mehr als genug Auswahl. Ganz gleich, ob man da jetzt wirklich auf das Xbox-Overlay für Windows aus ist oder eben einfach den Weg wählt, der den Valve einem ebnet.
Ja, also insofern sieht das da eher düster aus. Und das sagen ja eigentlich auch die GTA-Zahlen. Die Xbox Series S und X kommen auf doppelt so viele Spieler wie die PlayStation 4. Also die ja. So, und das ist, ich weiß nicht, was es war, ein 6. Die PlayStation 5 hat 4-mal so viele Spieler, 5-mal so viele Spieler. Also das ist ja dann nicht mal nah dran.
Nee, also Microsoft ist da weit davon entfernt, eine ernsthafte Konkurrenz für Sony zu sein, was die Konsolen angeht.
Insofern und verständlich, dass Ghost of Yotai Sony exclusive bleibt.
Das wäre natürlich auch eine Interpretation, ne? Sie müssen es halt einfach nicht mehr. Sie haben keine Konkurrenz mehr, die sie irgendwie, wo sie sich anstrengen müssen, sie zu schlagen. Sie wissen sowieso, jeder muss die PlayStation kaufen am Ende. Nun gut. Ich denke, wir sind damit dann noch fiktiv zumindest am Ende dieses Jahres angekommen. Es sind natürlich nicht die einzigen Spiele, die erscheinen werden. Wir mussten die harte Entscheidung treffen, das eine oder andere Spiel nicht zu erwähnen. Aus Zeitgründen, was aber natürlich nicht heißt, dass es deswegen überhaupt keine Berichterstattung auf Computerbase geben wird. Und ich bin mir auch sicher, dass wir uns im Herbst nochmal zusammensetzen können, um über die Spiele zu sprechen, die bis dahin erschienen sind, vielleicht dann einen Release-Termin haben oder vielleicht verschoben wurden. Wenn wir jetzt aber doch nochmal zurückschauen auf die Spiele, die wir in diesem Jahr denn schon tatsächlich gespielt haben. Also nicht das, was rausgekommen ist, sondern einfach das, was wir beide persönlich gespielt haben, womit wir Spaß hatten. Ich habe es ja am Anfang schon anklingen lassen. Dann reisen wir wieder in die Vergangenheit auf unseren Pile of Shame und bei dir in deinem Fall sogar gleich 10 Jahre in die Vergangenheit.
Ganz so weit dann vielleicht nicht.
Das war gerade mein Raten. Also ich weiß selber nicht, wie alt das Spiel ist, von dem du mir jetzt
gut berichten wirst. Weil es für 6 Euro zu haben war, Modern Warfare im Steam Sale gekauft. Da, also einfach mal wieder Call of Duty spielen.
Welches? Da gibt's doch so.
Oh ja, stimmt. Es ist nicht das erste Modern Warfare. Es ist auch nicht das Remaster, sondern diese Neufassung von 2019. Wenn man ein gutes Spiel hat, kann man das schließlich 3-mal rausbringen.
Okay, also erst 7 Jahre alt.
Genau. Für 6 Euro ein bisschen im Multiplayer rumlaufen und Headshots verteilen, das war echt okay für ein paar Stunden. Der Singleplayer ist halt mittlerweile strukturell irgendwie schwierig, aber er hat ein paar Momente. Dafür war es echt okay. Einfach so ein bisschen Feierabendunterhaltung, wenn man so will, wenn man ohnehin schon komplett fertig im Kopf ist.
Und wie schlecht, wie schmutzig fühlst du dich jetzt danach?
ich habe da irgendwelche in so einem Safehouse irgendwelche Eltern erschossen und das Kind wirft sich dann auf die Mutter, also schon ziemlich. Nein, also ich sag das jetzt so salopp, aber es war tatsächlich eine Stelle, wo mich ein Spiel mal wieder zum Nachdenken und kurz innehalten gebracht hat, wo ich gedacht habe, scheiße, das will ich jetzt eigentlich gar nicht, kann ich hier irgendwie raus? Das war in dem Moment tatsächlich intensiv und für mich ein Höhepunkt. Das war auch der Rest der Kampagne ist bei weitem nicht so packend, fesselnd oder bringt zum Nachdenken, aber für den Moment war es das tatsächlich wert.
Okay. Du sagst, für 6 Euro lohnt es sich, um die Kampagne zu spielen.
Und ein bisschen Multiplayer. Also kannst du nichts mehr falsch machen. Ich finde das finde ich dann tatsächlich einen fairen Preis.
Und dann ist halt die Frage, also ich meine, das wirft am Ende dann ja die Frage auf, warum sollte man denn ein aktuelles Call of Duty kaufen, wenn man das für 6 Euro kaufen kann?
Ich habe dazu ja geschrieben, im Grunde kannst du das spielen und du hast so im Wesen im Kern das ein sehr ähnliches Erlebnis und brauchst eigentlich keine 80 Euro für so ein Monsterspiel. Und das haben ja auch Tausende, Hunderttausende andere so gesehen. Die Spielerzahlen sind ja durch die Decke gegangen.
Ja, das stimmt, das muss man ja auch noch erwähnen. Du bist ja kein Einzelfall mit dieser Geschichte.
Und du konntest das tatsächlich für immer und kannst es immer noch gut spielen. Es gibt genug Spieler wieder.
Was dann wieder die Frage stellt, was ist überhaupt die Daseinsberechtigung der neuen Spiele?
Ja, der 80 Euro Verkaufspreis.
Ja, okay, gut. Aus Microsofts Perspektive ist es geklärt. Und für die Spieler?
Ja, frischer Content in etwas, was sich an sich ja gut anfühlt. ob es den Preis wert ist, muss man dann am Ende halt individuell entscheiden. Und wenn es das einzige Spiel ist, was man spielt, also den Spaß will ich ja niemandem streitig machen.
Hast du was Aktuelles gespielt dieses Jahr?
Tatsächlich 2 Sachen. Ich habe Teardown gespielt, diesen Abriss-Simulator, weil der ein Multiplayer-Update bekommen hat. Das war zu zweit tatsächlich riesiger Spaß. Hervorragende Physik, richtig lustig, innovativ, kreativ. So ein Indie-Spiel, das irgendwie die Seele berührt. Und ich meine, wer hat nicht Spaß daran, Gebäude abzureißen, in die Luft zu sprengen und irgendwie zu kleinen Holz zu verarbeiten? Und tatsächlich Star Wars Outlaws.
Also so halb aktuell zumindest.
Das ist ja erst 2 Jahre, ein oder 2 Jahre.
Eineinhalb, glaube ich.
Ja, einfach, also ich wusste, was mich erwartet. Seichtes Gameplay, das ist jetzt wirklich nicht deep. Aber so vom Feeling her ist das wie ein Sightseeing-Urlaubstrip, einmal durchs Museum gehen, so in den ersten Momenten. Und so
durch Star Wars Museum.
Ja, genau. Und so unglaublich Star Wars-ig. Und also ich habe vorher tatsächlich die Demo gespielt, weil ich mir nicht sicher war, ist das vom Gameplay her genug? Und dann gedacht, naja, passt schon. Ist halt wie Call of Duty dann auch wieder so ein Feierabendspiel. Nicht groß drüber nachdenken müssen, nicht groß intellektuell mehr anstrengen. Das ist wie die Serie, die man im Halbschlaf guckt. Und dafür tatsächlich cool. Also auch da, es ist kein extrem gutes Spiel. Es ist vielleicht nicht mal ein gutes Spiel, aber es ist unterhaltsam.
Also ich würde schon sagen, dass es gut ist. Ich meine, ich habe es ja eben schon angerissen. Genau, es trägt einen von vorne bis hinten, ohne dass einem das Gefühl gibt, man ist man will es eigentlich, also man will es durchweg weiterspielen. So war es zumindest bei mir der Fall. Es macht einfach Spaß, da drin rumzurennen.
Wobei ich tatsächlich sagen muss, es ist jetzt nicht das Spiel, das mich so richtig, also es ist schön, es ist nett, aber ich habe jetzt nicht das dringende Bedürfnis, direkt nach dem, sagen wir, ich komme nach Hause, setze mich an den Rechner, sofort weiterzumachen. Dafür ist es dann schon, nicht.
Ich bin schon lange durch damit, deswegen, das kann ich jetzt gar nicht mehr beurteilen, aber ich habe es, glaube ich, schon relativ zügig in einem Monat oder so durchgespielt.
Also unterm Strich wahrscheinlich eines der besten Ubisoft-Spiele der letzten Jahre.
Genau, ja, eben.
Wie sieht's denn bei dir aus, Fabian?
Ich habe tatsächlich einen ganz aktuellen Titel, den ich aktuell noch am Spielen bin. Aber das ist eigentlich nichts, worüber ich hier großartig reden will, weil ich es nicht empfehlen kann. Das ist Life is Strange Reunion. Das gehört für mich und meine Freundin seit Ewigkeiten einfach dazu, wenn ein neues Life is Strange rauskommt, dann spielen wir das halt zusammen. Also der eine spielt oder wir wechseln uns ab und der andere schaut zu und wir machen das halt gemeinsam. Aber das war schon bei Double Exposure letztes Jahr, das haben wir dann nur noch zu Ende geführt, weil es halt ein Life is Strange war und das war ein Stück weit institutionalisiert für uns. Ein gutes Spiel war das nicht. Und jetzt mit Reunion, also auf dem Papier ist es halt ein eigenes Spiel, aber es wirkt so wie, positiv formuliert wie ein Add-on für Double Exposure, negativ formuliert wie eine Mod für Double Exposure. Und auch keine, die das Spiel nochmal aufwerten kann, sondern eher das in die Länge zieht, was ohnehin schon nicht so gut war. Insofern ist der einzige Reiz, der eigentlich übrig bleibt, die Nostalgie zum ersten Spiel. Wer das erste Life is Strange gespielt hat und das lieben gelernt hat, der wird abgeholt, weil es eben genau um die Charaktere geht, um die zentralen Charaktere des ersten Life is Strange, also Max und Chloe, aber abseits dessen, dass es halt Fanservice ist, hat das Spiel eigentlich nichts, worüber es wert wäre zu reden.
Also ein Spiel, das nicht mehr Freundschaft thematisiert, sondern das man quasi aus Freundschaft spielt.
Ja, ich meine, es bleibt halt schon bei der Thematisierung, aber es ist einfach nicht gut. Also man denkt sich immer nur die Zeit, aber man fremdelt damit. Man hört diese Dialoge und man fremdelt einfach damit, weil man sich damit nicht identifizieren kann. Und dann gibt es zwei Antwortmöglichkeiten, mit denen man sich, also die man eigentlich beide so nicht wählen würde. Dann wählt man notgedrungen eine und dann transportiert die Person, der Dialog etwas ganz anderes, was eigentlich gar nicht aus dieser Antwort hervorgegangen. Und dann fühlt es sich halt ein Stück weit einfach nur noch alles nach Zufall an. Und wenn man dann dahinter kommt, dass egal, wie man sich entscheidet, dass beides sofort wieder zusammengeführt wird, weil es gar keine alternativen Handlungswege gibt, sondern es nur den Anschein erweckt, es gäbe welche, dann fühlt es sich halt nach ultimativer Zeitverschwendung an. Aber
also nun gut. Telltale-Abenteuer nur in von Wish bestellt.
Ja. Das wäre ja ein kleines Lowlight, ein Highlight wiederum. Endlich sind wir so weit, dass wir mal angefangen haben, Baldur's Gate 3 zu spielen. Das kam ja raus 2023, oh je, das ist also 3 Jahre alt bald. Wir kamen aber vorher nicht dazu. Jetzt sind wir seit einigen Monaten schon dran, spielen ungefähr ein- oder zweimal die Woche ein paar Stündchen Baldur's Gate 3, vielleicht auch mal eine Woche lang nicht. Zum Beispiel die letzten beiden Wochen nicht, aber es geht hoffentlich bestimmt bald weiter, denn das macht wirklich Spaß. Also es ist halt so riesig, dass es einen erschlägt und ich kann mich auch gar nicht, wir können uns beide nicht so richtig darauf einlassen, weil es einfach too much ist und das so nebenher schlecht funktioniert. Aber das, was man da trotzdem mitnehmen kann, wenn man da einfach mal reinschaut, das ist toll. Einfach, Ich meine, was soll ich dazu groß sagen? Das Spiel kennt ja inzwischen jeder. Ne? Also.
Das exposed quasi auch, warum bei mir auf dem Pile of Shame immer noch Elden Ring liegt.
Irgendwann. Ja gut, aber das ist ja Souls-like und das tue ich mir nicht an. Nicht mehr. In meiner Jugend habe ich das gerne gemacht, aber nee.
Also,
ist mir meine Zeit zu schade für.
Du, beim ersten Mal tut es noch weh und nach dem dritten Mal ist es gar nicht mehr so schlimm.
Klingt verlockend.
Get good.
Ja, das muss ich mir dann natürlich zu Recht anhören, aber damit lebe ich. Gut. Damit haben wir ja eigentlich beide zwei Spiele genannt, von denen eines gar nicht mal so alt war, siehst du mal. Das, Gamer, wir sind aktive Gamer. Nee, das ist ja nicht so, dass das Einzige ist, was wir spielen würden, aber die anderen Spiele, die also jetzt zu besprechen, dass ich Stellaris spiele, 10 Jahre nachdem es erschienen ist, fühlt sich nicht unbedingt zielführend an. Ne?
Insofern. Ich habe immer noch über 1000 Stunden in Hearts of Iron 4, also ja. Breiten wir darüber den Mantel des Schweigens?
Genau. Gut, apropos Schweigen. Dieser Podcast hier ist nach. Ich weiß gar nicht, ich kann gar nicht ablesen, wie lange diese Episode denn jetzt ist. Denn wir hatten ja nicht nur unsere kleine Zeitreise in die Vergangenheit, sondern müssen dann zwischendurch wegen einer kleinen Pause, es hat bei dir auch noch geklingelt, noch einen Take starten. Das heißt, ich sehe jetzt nur, dass unser letzter Take hier knapp an eine halbe Stunde rangeht. Ich wage jetzt nicht auszurechnen, wie lang der fertige Podcast ist, aber es ist eine sehr lange Episode CB-Funk geworden. Und ich glaube, damit ist jetzt auch genug gesagt zu diesem Jahr. Ich bedanke mich gleich dreimal bei dir, Max, dass du dir die Zeit genommen hast, diesen Podcast mit mir aufzunehmen.
Gerne, es sind interessante Gespräche.
Und ich freue mich natürlich auch über jeden Zuhörer, der bei dieser besonderen Episode CB-Funk, die wir dann ja jetzt doch noch zu Ende gebracht haben, bis zum Ende mit dabei geblieben ist. Ich hoffe auch für euch, war das eine oder das andere Spiel interessant. Vielleicht kanntet ihr das eine noch gar nicht oder hattet es gar nicht so auf dem Schirm. Habt jetzt was, worauf ihr euch freuen könnt? Natürlich freuen wir uns sowieso, also wir uns, über eure Kommentare. Ihr könnt gerne mal berichten, ob ihr mir oder Max oder uns beiden zustimmt zu bestimmten Spielen, zu bestimmten Themen, ob ihr einer ganz anderen Meinung seid, welche Spiele für euch denn die Highlights dieses Jahres schon waren oder vielleicht noch sein könnten. Das interessiert mich wirklich sehr. Und mit dieser spannenden Ladung am Horizont wünsche ich euch viel Spaß und bleibt gesund. Tschüss und auch dir noch einen schönen Abend, Max. Ciao.
Ciao, ciao.